Wir müssen reden.
Mach nochmal.
Max, wir müssen reden. Max, 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 Max.
Ja.
Als allererstes. Hast du sie? Was ist denn da los?
Ja, also, okay, erzähl, wir haben sie gerade schon, wir tun einfach so, als wäre ich mich total aufregen. In Wirklichkeit rege ich mich auch total auf und tu nur so, als wäre ich cool und tu so, als wäre ich so cool und würde mich total aufregen, weil ich habe die Uhr bestellt und sie kommt erst Mitte Mai. Mai!
Ja. Kann ich der einzige Mensch in ganz Kalifornien sein, der von April bis Mai keine Apple Watch hat?
Ja, der einzige, ganz allein.
Also mich hat das ja wirklich erstaunt, ne? Also wie viel dann doch, also ich dachte mir so, ja, so der Apple Watch ist ja irgendwie ganz nett, das wird ja erstmal wahrscheinlich eher so ein Nischending sein und am Tag mit meiner Timeline. Gekauft, 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 gekauft. Also alle irgendwie so, was? Ich dachte mir so, hä? Alle wollen diese Apple Watch haben, das ist ja unglaublich.
Also ich, das vom Team haben zwei Leute jeweils 4 Stück bestellt, also für die Teams, für unser Team. Damit wir auch welche haben zum Rumspielen und die werden wir dann wahrscheinlich auch. Also
Luis-mäßig. Uhrenvergleich.
Die. Genau, dann vergleicht man nicht mehr die Zeit auf den Uhren, sondern die Uhren selber. Das ist eigentlich wahrscheinlich genau. Das ist der eigentliche Uhrenvergleich.
Das ist die Stilvariante. Ah, du hast.
Genau. Und da die sich, also die Vorgeschichte ist die, ich habe halt so irgendwie, ich habe Punkt Mitternacht hier, saß ich da, war eigentlich schon ziemlich müde, aber egal, und habe die Webseite reloaded ohne Ende und dann irgendwann, und die blieb halt stehen auf, wir sind bald wieder für dich da oder bald wieder da und dann kriegte ich über Twitter mit so, alle bestellen schon, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was geht ab, bis ich dann rausgekriegt habe, okay, über die App konnte man schon vorher bestellen, das ist wohl relativ regelmäßig mal so, ich habe ja noch nie so Punkt Mitternacht bestellt oder schon länger nicht mehr und dann habe ich die App aufgemacht und habe da die Uhr gesehen, wollte drauf auf Kaufen klicken und war aber alles in Euro und so komisches, das Dollarzeichen war durch so ein anderes Zeichen ersetzt, das ich nicht verstanden habe und also musste ich erstmal rauskriegen, warum ist das denn jetzt? Dachte ich so, okay, jetzt vielleicht, weil mein iPad auf Deutsch ist, oder bla bla bla, da weiß ja toll, was dann habe ich irgendwann rauskriegt, okay. Wenn ich mit meiner amerikanischen Apple-ID einlogge, dann ist auch der Apple Store auf für Amerika. So, das hat dann auch funktioniert. Und weil meine Kreditkarte, was auch eine spannende Geschichte ist, weil die meine Kreditkartennummer geklaut worden ist, brauchte ich dann eine neue Kreditkartennummer, muss ich nochmal eintippen und dann die Adresse, an der ich jetzt hier wohne, die kannte Apple auch noch nicht und bla bla bla. Auf jeden Fall hat das Ganze ungefähr, ich weiß nicht, 6 oder 7 Minuten länger gedauert und das hat dazu geführt, dass ich jetzt hier eine Apple Watch bekomme.
Ach Max, deine ja. Probleme.
Ja, ne?
Die möchte ich haben. Hier ist übrigens der Frühling ausgebrochen in Berlin jetzt.
Ja,
endlich.
Man kriegt so langsam mit. Langsam ist das ja. Bei euch besser als hier.
Es war richtig gut, also wirklich, ne? Heute, gestern und so, also richtig, richtig sommerlich, also so ohne Jacke-Wetter, ne, wo man so ein T-Shirt rumlaufen kann.
Ja.
Hammer.
Ja.
Ist mal geil.
Ja, das ist nett, kenne ich.
Ja, und jetzt sitze ich hier in diesem Büro, in meinem Büro und muss mit dir podcasten.
Anstatt noch schön ein bisschen rauszugehen. Wie ist denn abends jetzt?
Ich hatte ja wirklich überlegt, ob ich gleich mal rübergehe in den Park, ne? Also so mit dem Rechner und dem Dings, das geht ja eigentlich. Das ist dann halt alles nur so, also ich müsste halt erstens auf die Batterie des MacBooks wäre ich angewiesen und zweitens auf die Internetverbindung per 3G-Tethering.
Okay.
Was mir ein bisschen zu unsicher war, deswegen habe ich das mal nicht gemacht. Und
ist es denn also wahrscheinlich? Wann geht denn in Berlin derzeit die Sonne unter?
Das ist jetzt ungefähr so bei, weiß nicht, 20 Uhr schon oder so.
Oh, krass, so spät erst.
Okay. Erst, ja. Genau. Also jetzt durch die Zeitumstellung ist das, glaube ich, jetzt erst so 20 Uhr irgendwas. Keine Ahnung. Okay,
hier ist Sonnenuntergang so 19:30 immer.
Mhm.
Aber hier ist das, glaube ich, sowieso mal ein bisschen früher. Ich muss mich auch mal Zeit, ich wollte mich ja mal so zeitlich umgewöhnen, dass ich einfach, wird ja dann mit dem Kind wahrscheinlich automatisch passieren, aber dass man mal einfach ein paar Stunden, vielleicht eine Stunde oder zwei früher aufsteht, dann hat man es nämlich abends auch eine Stunde oder zwei länger hell, was dann ganz angenehm wäre. Ja. Weil,
wahrscheinlich wirst du das, diesen Satz mal bereuen, wenn das Kind da ist.
ich bin echt, das ist so lustig mit so auf Warten auf Kind, dass man also auf der einen Seite weiß man halt, also gerade so auch Geburt. Geburt sagen ja immer alles, was furchtbar, furchtbar, furchtbar anstrengend ist. Und das ist, und ich glaube auch, dass es anstrengend ist. Und es ist gerade für die Frau auch echt schmerzhaft. Und es wird für mich seelisch schmerzhaft sein, weil ich meine Frau leiden sehe und weil das alles ganz furchtbar anstrengend wird und sowas. Aber auf der anderen Seite, obwohl es so anstrengend ist, schafft es doch quasi jeder. Und das ist so irgendwie, das ist so eine Situation, die man eigentlich jetzt nicht so extrem häufig hat, dass halt, dass einem alle sagen, das wird furchtbar anstrengend, aber alle sagen auch, das klappt. Und so wird das mit dem Kind sicherlich am Anfang auch generell so sein. Also so dieses, dass die ersten Wochen müssen ja wirklich sehr, sehr anstrengend sein mit so einem Kleinkind. Gerade die ersten Wochen, weil sich das Kleinkind erstmal einrocken muss und wenn man sich selber einrocken muss und so und bis das alles funktioniert. Aber alle schaffen das natürlich auch. Und das ist, ich bin da, wir haben gerade gestern Abend darüber gesprochen. Diana liest hier massenhaft Bücher so über Kinder und bla 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 und nach der Geburt und sowas, weil sie das halt alles so furchtbar interessiert. Und ich bin da so ein bisschen so in Schockstarre und also weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass so Bücher lesen mir jetzt nicht so irre viel weiterhilft bei den Problemen, also so dieses, komm ich erstmal damit ganz persönlich klar, also so dieses, also das ist eigentlich so die einzige Sorge, die ich mir mache, ob ich das auf die Reihe kriege, dass Diana das auf die Reihe kriegt, mache ich mir keine Sorgen, dass das Kind das auf die Reihe kriegt, ich meine, was hat's für eine Wahl, aber.
Das hat ja keine andere Wahl, ne?
das ist ja auch, also man muss ja auch sagen, also dieses Kind hat ja, es gibt nicht viele Kinder, die auf diesem Planeten geboren werden, die bessere Voraussetzungen haben. Also einfach aufgrund dessen.
Trotzdem, ich finde ja tatsächlich, geboren werden ist die erste, ist die erste Verletzung des Persönlichkeitsrechts.
Und der Privatsphäre.
Und der Privatsphäre auf jeden Fall.
Im Augenblick hat dieses Kind nämlich noch eine durch eine Hautschicht geschützte Privatsphäre. Hin und wieder stören wir es in seiner Privatsphäre, wenn nämlich das Kind von innen tritt und man sieht dann so kleine Beulen im Bauch. Aber das
sind Ultraschall, ne?
Und Ultraschall, ja. Ultraschall ist natürlich die
Ultraschall of Things, sage ich mal.
Ja, das ist die ultimative Privatsphäreverletzung. Aber ja. Aber das ist, ich langsam, das ist auch, also ich weiß, das klingt total doof, aber ich habe echt eine relativ lange Zeit gebraucht, um so dieses, da ist ein Mensch in meiner Frau. Ja. Und das wird jetzt halt immer krasser, weil das ist halt, also ich meine, wir haben jetzt Mitte April, Anfang Juni kommt, also wir haben noch anderthalb Monate und das wächst jetzt irgendwie 150 oder 200 Gramm pro Woche oder sowas. Und das ist schon jetzt echt, also die Frau platzt gleich und wie soll das weitergehen? Das ist wirklich sowas, wie soll das nur weitergehen mit diesem Kind? Fragt man sich schon jetzt.
Was?
Werde ich mich die nächsten 20 Jahre fragen. Naja.
Ja, aber ich sag dir, ne, 0, nix ist das ausgezogen. Und
endlich. Genau. Wir haben jetzt
erstmal Highschool-Abschluss. Wird es einen Highschool-Abschluss machen oder wird es Abi machen?
Gute Frage. Keine Ahnung. Mal gucken. Also im Augenblick wissen wir noch gar nichts. Wir haben ja noch so eine Wette laufen, also quasi, was heißt Wette laufen? Wir haben so die wenn wir irgendwann mal zurückkommen nach Deutschland, nach Berlin, auf welchem Flughafen werden wir landen?
Ja, Tegel natürlich.
Im Augenblick treffe ich eher auf Tegel, egal wann wir zurückkommen. Ja, das ist sehr lustig. Nee, wir haben aber auf jeden Fall wird das Kind erstmal ein kleiner Amerikaner werden. Das ist
also ich würde ja eher fragen, so was wird schneller fertig, irgendwie BER oder das Beamen?
Also das Problem hat sich, meinst du, können wir uns zum Flughafen zur Baustelle beamen einfach?
Genau, ich glaube auch einfach so.
Aber das Gepäckband läuft wir endlich auch schon.
Fertig, wir haben es jetzt gemacht so. Und dann so Flugzeuge, ach stimmt, diese Technologie kannten wir auch noch von unseren Eltern.
Stimmt, da könntest du direkt wo ist denn hier? Da. Warte ich mal ein bisschen lauter und mich mal ein bisschen leiser, weil ich brüll hier nämlich gerade ganz ordentlich. So.
Ja.
Apropos Fliegen.
Genau.
Hier sind Ameisen.
Nee, Fliegen mit dem Flugzeug.
Oh ja. Oh Gott.
Aha, also.
Oh, wir haben, es war dann gerade noch so schön, Michi.
Ja, aber das muss jetzt auch mal.
Müssen wir tatsächlich durch dieses Thema durch?
Ich hatte fast im Kopf irgendwie, dass wir da letzte Folge schon drüber geredet haben, über den Germanwings Flug 9525. Aber da hattest du recht, dass wir das noch nicht getan haben. Das ist sehr, sehr krass. Ja? Also ganz kurz vielleicht, wie ich das so erlebt habe. Ich war nämlich tatsächlich an dem Tag, bin ich nach München geflogen. Selber halt sozusagen auch in einem A320, in derselben sozusagen selben Maschine, selben Bautyp der Maschine.
Der gleichen Maschine. In dem, es gibt selten so einen Fall, in dem das so wichtig ist, der Unterschied zwischen das Gleiche und dasselbe.
Ich kann es mir aber nicht mehr merken.
Ja, ich bin total stolz drauf, dass ich das irgendwann mal geschafft habe und darum weise ich jetzt mal jeden drauf zurecht.
Aber vor allem, also ich habe halt von dem Absturz sozusagen, als ich dann schon vor Ort war und meinen Vortrag halten sollte in Freising, da habe ich dann sozusagen da das gelesen und habe festgestellt, ich war zur selben Zeit in der Luft wie dieser Flug. Also ich war sozusagen gleichzeitig mit dem Flugzeug in der Luft.
Ja.
Und zu dem Zeitpunkt war natürlich die ganze Geschichte noch nicht klar und dann hieß es halt ja auch zuerst immer so, Gott, das ist dieser A320, ja, der ist ja auch schon total alt von der Bauart und dann gingen die ganzen Spekulationen in den Medien los, dass das irgendwie A320 nicht mehr so, dass das Flugzeug halt einfach unsicher sei, genau. Oder so, und ich musste dann gleich dann darauf wieder sofort in meinen A320 zum Zurückfliegen
steigen. Von dem du jetzt wusstest, dass er total unsicher ist. Und dann kam ja noch so diese Gerüchte auf, dass sich diverse Crews ja geweigert hätten, danach noch weiter zu fliegen, so nach dem Motto, der ist ja so unsicher und wenn, genau. was wissen die denn da und sowas? Ja, das den Teil habe ich dann auch mitbekommen. Wann war denn das? Wann war denn der Absturz? Ich weiß gar nicht, also ich glaube, ich bin hier morgens aufgewacht und da war schon passiert quasi.
Das kann gut sein. Also der war, glaube ich, tatsächlich vormittags, ja.
Okay.
So ganz kurz, ich kann das mal checken.
Also ich habe da schlicht und ergreifend geschlafen. Und nicht in keinem.
Also mein Vortrag war um 14 Uhr, das heißt, okay. Also ich kam dann, das war so irgendwie, keine Ahnung, 12 Uhr, 11.30 Uhr, 12 Uhr so.
Aber ich finde die Dynamik, die das Ganze so hat, die finde ich ja ganz spannend. Also ich meine, ist ja nun auch hoch und runter kritisiert worden.
Die mediale Dynamik, ne?
Ja, klar.
Also das ist sowieso so. Also ich habe mir völlig abgewöhnt, erstmal irgendwie, wenn sowas, so ein großes Unglück oder so ein krasses, tragisches Ding, ne, kannst du echt Twitter, kannst du so vergessen. Das ist überhaupt Medien, ne?
Du kannst also alles vergessen. Du kannst
alles, ja.
Es wird überall, wird einfach, jedes Gerücht wird sofort zur Nachricht hochgejazzt. Und du kannst alles knicken. Also das finde ich sehr, sehr spannend, wie sich das entwickelt.
Und alle kritisieren alle und kritisieren, dass sie kritisiert werden, dass sie kritisieren, dass sie kritisieren und
ja, das ist mittlerweile wird, das ist kritisieren. Das ist mittlerweile Teil der ganzen Echokammer, dass genau. Dass das Ganze dann halt immer nochmal sich so gegenseitig hochkritisiert. Daran, ich glaube, darüber ist auch alles gesagt worden. Ich weiß jetzt nicht, was wir noch großartig dazu beitragen sollten, außer das, was wir mal erwähnen. Was ich ganz spannend finde an der ganzen Nummer, dass man da so die Mechanismen, also man erlebt mal unterschwelligen, also ich glaube tatsächlich, also ich habe so das Gefühl, seitdem ich in Amerika lebe, bin ich für so unterschwelligen Rassismus wesentlich nicht anfälliger geworden, sondern also
empfindlicher
und also einfach, dass Rassismus oft einfach auch mal ist, dass bestimmte Leute einfach nicht da sind. Also dass eben auch bei Facebook, aber auch bei eben diesen ganzen anderen Tech-Firmen, dass der Anteil. Also
mangelnde Diversity meinst du jetzt?
Nein, also sie geben sich ja da tatsächlich, also Facebook gibt sich da ja wirklich sehr, sehr viel Mühe mit der Diversity, aber das da offensichtlich nicht hinhaut und das offensichtlich, selbst wenn man es probiert, für Diversity zu sorgen, dass trotzdem der Anteil an Afroamerikanern exorbitant gering ist. An der Firma. Also ich würde sagen, wir haben mehr schwarze Europäer als schwarze Amerikaner, so. Zumindest in meinem näheren Umfeld. Und das fand ich nämlich auch, dass das bei dem Ding so war, dass das zuerst war halt, also nehmen wir mal an, dieser, dieser Pilot wäre jetzt kein Deutscher gewesen, also Deutscher in Anführungsstrichen, sondern wäre türkischer Abstammung gewesen, dann wäre doch garantiert irgendjemand in seiner Moschee zu Gast gewesen und hätte gesagt, naja, wer hat den denn hier trainiert und bla 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 und so.
Also ja, das hat übrigens relativ am Anfang schon irgendwie die Zeynep Tüfekci, die ist ja auch so türkische Abstammung,
ja.
Also so eine Netztheoretikerin, hatte ja auch irgendwie schon relativ früh darüber geschrieben, dass der Pilot weiß ist und dass das deswegen irgendwie ein ganz anderes Narrativ jetzt verpackt wird.
Ja, und so. Und das finde ich auch nach wie vor, also das finde ich, also am Anfang, weil nehmen wir mal an, er hätte irgendwie, also bei den Anschlägen in Paris, so okay, das ist jetzt tatsächlich eine andere Nummer, aber so da wird ja immer sehr stark von einer Gruppe von Menschen gefordert, sie solle sich gefälligst davon distanzieren. Also die damit gar nichts zu tun hat, nämlich weil wir haben zufällig, also da sind Menschen, die unterscheiden sich von uns, die unterscheiden sich von Menschen, die so sind wie wir. Darum fordern wir die von Menschen, die sich auf die gleiche Art und Weise unterscheiden wie dieser Typ, dass sie sich gefälligst davon distanzieren sollen. So, das kam hier in dem Fall, war das einfach, aha, der Typ ist genauso wie wir. Also kann es ja gar nicht in unserer Gesellschaft liegen, dass das damit irgendwas zu tun hat, sondern weil unsere Gesellschaft ist ja total perfekt. Und also muss das ja irgendwas in dem sein. Und dann ist ja quasi mit der Begründung immer weiter so in seinen Kopf reingestiegen worden und so. Und das haben ja den Medien auch teilweise als Begründung genommen. So, ja, das ist doch wichtig, was da in deinem Kopf aufgelaufen ist. Weil mit der Außenwelt
hast du ja gar... Aber das ist ja genau der Punkt, ne? Ja. Also dadurch, dass es halt kein herkömmliches Narrativ gibt. Es gibt einfach gar kein herkömmliches Narrativ. Es ist halt weder ein Terrorismus, noch kann man das... so einfach, also vielleicht noch am ehesten, aber immer noch nicht so richtig einfach als Amok bezeichnen. Für so einen Selbstmord fehlt halt zum Beispiel auch irgendwie so ein Abschiedsbrief, irgendwie so eine, also so, weißt du, so, alle, und das geht mir ja auch so, ne, also wir stehen halt alle so komplett ratlos vor diesem Ereignis, weil wir das überhaupt nicht einordnen können, weil es dafür überhaupt kein Schema gibt. Für diese Art von Tat gibt es überhaupt gar keine Schema, mit denen wir umzugehen gelernt haben. Wir können es nirgendwo einsortieren. Und das ist, glaube ich, das, wo du recht hast, warum halt wir irgendwie alle so in seinen Kopf gucken wollen. Also ich glaube ja, Andreas Lubitz, das schlimmste Verbrechen, das er getan hat, war, dass er kein Bekennerschreiben hinterlassen hat.
ich würde sagen, halt dieses Flugzeug zum Absturz zu bringen, war durchaus das schlimmere Verbrechen, würde ich jetzt mal sagen.
Das stimmt. Aber jetzt an sozusagen den Lebenden, ja, also an den Übriggebliebenen, an uns, ja, es ist halt so auch nochmal so ein zusätzliches Verbrechen, dass er halt uns über seine Motive völlig im Unklaren gelassen hat.
Abgesehen davon hat er vorher.
Das ist nicht wirklich witzig. Das ist wirklich ein Problem. Also ich fühle mich völlig ratlos.
Ich glaube dass tatsächlich, dass an der Depression dieses Mannes, also dass dieser Mann tatsächlich depressiv war, das wird ja auch jetzt gerade hoch und jetzt hat man nämlich, das ist nämlich das, worauf ich dann hinaus wollte, jetzt hat man nämlich die nächste Ebene gefunden, wo er sich quasi von uns allen dann doch unterscheidet, und das ist nämlich da, dass er nämlich depressiv war.
Das ist ja überhaupt keine Unterscheidung, keine sinnvolle, weil ich meine, ein Drittel der scheiß Deutschen ist depressiv.
Ja, aber das ändert nichts daran, aber das ändert nichts daran, dass ich erstmal bewegende Politiker hinstellen und sagen, Berufsverbot für Depressive.
Das sind keine Politiker, das sind CSUler, das kann man nicht.
Da ist auch die SPD mit eingesprungen. Teile.
Ist ja fast dasselbe.
Was ich damit sagen wollte, so, das ist so ein bisschen so mein Eindruck, dass man halt die ganze Zeit gesucht, solange wie es halt einer von uns war, war sozusagen nur in seinem Kopf, und jetzt hat man halt beschlossen, aha, in seinem Kopf, da war irgendwas anderes, also wendet man sich wieder gegen die Gruppe von denen, die irgendwie anders sind als wir und die sich gefälligst jetzt zu distanzieren haben, indem sie ihren Job auf, also das ist vielleicht ein bisschen zugespitzt, aber ich finde diese ganze, also vor, dieses, und natürlich ist es totaler Schwachsinn, Depressiven das zu verbieten, dafür Arbeitsverbot zu machen. Natürlich, das sagt ja auch jeder, der in dem Moment, in dem du das machst, wenn du weißt, du wirst deinen Job verlieren, hey, es geht dir scheiße. Und sobald du irgendjemand sagst, dass es dir scheiße geht, wirst du deinen Job verlieren. Wie hoch ist die Chance, dass Depressive sich noch in Behandlung begeben? Also man wird das Problem selbstverständlich dadurch schlimmer machen und nicht besser. Und ich finde diese Einordnung, dieses ich möchte wirklich gerne mal das Hirn dieses CSU-Politikers gucken, dieses da ist etwas, was ich nicht mag. Das muss man verbieten. Das ist so eine geile Logik. Das ist so.
Ja, aber also klar, also das ist natürlich das so dieses irgendwie verbieten jetzt einfach Berufsverbot für Depressive, bla. Das,
ja, ja.
Das ist natürlich Quatsch, ja. Das brauchen wir uns nicht darüber unterhalten. Aber trotzdem, ich meine, das ist jetzt nichts Neues, es gibt's ja schon länger, also so eine psychische Eignung für den Beruf des Flugkapitäns, das ist ja schon ein Kriterium, schon seit immer. Genauso wie, also ich kann halt auch kein Pilot werden, weil ich zum Beispiel halt eine Brille trage. Ne? Und als Brillenträger ist man da halt auch schon zum Beispiel draußen. Okay. Ne? Es gibt halt bestimmte Anforderungen, für die man nichts kann, weswegen man dort auch sozusagen rausdiskriminiert wird aus bestimmten Berufen. Und das ist halt in gewisser Weise, will ich das jetzt auch gar nicht irgendwie grundsätzlich in Frage stellen, weil das ist, es gibt halt bestimmte Eigenschaften, die einen dazu eignen, bestimmte Dinge zu tun und manche Leute, die das eben nicht so tun. Und irgendwo muss man da auch ein Kriterien setzen und irgendwelche Grenzen. Und die Frage ist natürlich die Frage des Monitorings, ne? Und ich glaube, es gibt ja halt auch, dieser Lubitz ist natürlich erstens verpflichtet, über jegliche psychische Animalität Auskunft zu geben. Das heißt wahrscheinlich jetzt schon für ihn, dass er dann zumindest für eine gewisse Zeit dann nicht fliegen kann, bevor halt ein Psychologe wieder eine Unbedenklichkeit irgendwie feststellt.
Ich glaube, er war sogar in Behandlung, wenn ich nicht alles richtig mitbekommen habe, jetzt akut.
Genau, er war eine Zeit lang auch in Behandlung und ist dann halt, wurde dann, ne, hatte dann wieder ein Verfahren, kam dann, wurde dann wieder zugelassen. Nee,
ich glaube, er war, also quasi jetzt zuletzt war er in Behandlung.
Genau, aber nicht offiziell, also nicht, das hat er halt nicht gemeldet.
Ja, okay.
Er hatte einen Attest, weswegen er halt hätte krank sein können, aber ich glaube, das war dann halt,
achso, und
das hat er halt nicht dafür benutzt, um krank zu machen. Deswegen, also das ist glaube ich auch schon gegen die Vorschriften und so. Also mit anderen Worten, die Frage ist halt die, wie kannst du das monitoren? Also dann müsstest du halt sozusagen wirklich in sehr, sehr regelmäßigen Abständen deine Tests, irgendwelche, deine Piloten irgendwelche Psychotests machen lassen, indem du sozusagen solche Depressionen feststellst, ohne dass du sie halt fragen musst, bist du depressiv? So, ne?
Naja, aber zum einen, wie lange wird es dauern, bis die Piloten lernen, diese Psychotests auszutricksen? Zum zweiten, wie lange wird es dauern, bis du lernst, wie du selber als Arbeitgeber diese Psychotests austrittst? Weil, wie du gerade gesagt hast, ein Drittel aller Deutschen sind depressiv. Das heißt, Moment, jetzt kann mir gerade eine Nachricht sein, die mich ein bisschen rausgeworfen hat. Sie hätten unfassbar viele, also du kannst ja sowas immer nicht beliebig detailliert, also kannst ja nicht sagen, so der ist psychisch krank, der lässt sich gleich mit einem Flugzeug abstürzen, der nicht, sondern du hast ja einfach, in ein von einer Million Fälle könnte der jetzt hier anfangen, ist der depressiv und wir haben schon zweimal erlebt, dass Leute sich mit Flugzeugen umgebracht haben. So, und dann musst du natürlich als Arbeitgeber, wenn du ständig sozusagen Drittel deiner Piloten irgendwie gerade nicht aktiv ist, also fängst du an, das ganze System in eine Richtung zu schieben, dass die halt doch durchkommen, weil ansonsten wärst du ja gar nicht arbeitsfähig.
Genau. Das ist mal die Frage dann halt, wie krass du die Kriterien ansetzt. Ne? Ich habe letztens irgendwie so einen Podcast gehört, ich weiß nicht mehr welcher. Da ging es um so einen Typen, der die ganze Zeit zwanghaft die Wahrheit sagen muss, ne? Und nicht lügen kann. Und das war ganz lustig, weil er hat dann Forensik studiert.
Okay.
Als Studiengang und hat das auch abgeschlossen und hat dann aber mal keinen Job gekriegt, weil der logische Arbeitgeber für jeden Forensiker ist natürlich die Polizei. Und das Problem ist halt, die stellen dich aber nicht ein, wenn du schon mal Drogen genommen hast. Jetzt hatte er einmal mal Pilze genommen, also so zum Ausprobieren als Kind. Ja. Und normalerweise ist das kein Problem. Du gehst halt hin zum Jobinterviews und schreibst halt und kreuzt halt irgendwo an, suchst du halt einfach keine Dings gemacht. Aber das konnte er nicht. Ja? Er hat immer eingeschrieben, ja, ich habe vor mir und so weiter und so fort. Und selbst beim besten Willen, die Polizei, wenn sie es denn sogar wollte, könnte ihn nicht einstellen, weil das halt in ihren Einstellungskriterien ist halt einfach drin. Wenn die schon mal Drogen genommen haben, sind die einfach draußen. Punkt. Mhm. Ja, und da gibt es halt sozusagen keine Abstufung und keine Grauwerte und so etwas, ja. Und naja, also, und das ist natürlich klar, also dass halt jeder Polizist, der schon mal einen Joint geraucht hat, ja, natürlich bei diesen Einstellungsfragen einfach lügt. Ja, das ist einfach normal und das ist etc. Aber Aber eigentlich will man ja nicht, dass die lügen. Und deswegen müsste man das eigentlich, weiß ich nicht.
Genau.
Es ist wie so ein Quatschkriterium, ob jemand schon mal Drogen genommen hat.
Ich finde übrigens, dass das, naja, ich meine, wenn jetzt jemand gerade ganz akut an der Nadel hängt.
Ja, dann ist es wahrscheinlich kein guter
Zeitpunkt. Genau.
Sagen, dann sollte man nicht kommen. Werden Sie erstmal clean und dann kommen Sie nochmal wieder.
Nee, aber ich finde übrigens überhaupt nicht, dass das so überhaupt nicht in irgendeine Schublade passt. Also es ist klar, das Tatwerkzeug, das Flugzeug, das ist jetzt relativ ungewöhnlich, wobei auch nicht einmalig. Also ich habe in dem Zusammenhang kam das nämlich hoch, dass irgendwo dass jemand einen Artikel verlinkt hat, weil es ging ja auch um diese Tür, die man von außen nicht öffnen kann.
Mhm.
Und da hat jemand einen Artikel, wo sich jemand mit dieser Tür und mit einem Selbstmord im Flugzeug und sowas, wo quasi genau das Gleiche, wie in dem Fall jetzt auch passiert ist, vor ein paar Jahren schon mal passiert ist, irgendwo in Afrika. Also es ist nicht so, dass das ohne Vorgeschichte
ist. Beziehungsweise, da ist das, glaube ich, das ist auch nicht so richtig bewiesen, sondern das ist, wird da vermutet. Also,
okay.
Also, glaube ich, ich habe den Artikel auch gelesen.
Es gab
wohl schon ein, zwei Fälle, so wo.
Ja, man könnte mal langsam hochrechnen, wie viele Leuten haben diese Türen schon das Leben gerettet und wie viele sind dadurch schon gestorben. Ich würde sagen, es sieht für die Tür nicht gut aus, aber das heißt natürlich nicht, dass sie deswegen gekündigt werden, weil sie sind nach 9/11 eingeführt worden und darum werden sie jetzt wahrscheinlich, das heißt die nächste bekloppte Regel auf die erste bekloppte Regel obendrauf kommen.
Ich fände jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen genauso übereilt, jetzt diese Tür jetzt in Frage zu stellen, weil es gibt halt
kennst du die Geschichte dieser Türen?
Für eine bestimmte Situation ist sie ja durchaus ein valider Sicherheitsmechanismus. Ja,
das bezweifle ich.
Für eine bestimmte andere Situation halt wiederum eine bescheuerte
Sicherheit. Das bezweifle ich, dass sie für diese eine Situation tatsächlich so gut ist, wie sie ist, weil ich glaube, also das ist nämlich, aber das weiß ich natürlich nicht, aber so dieses ganze dieses draußen sind die Terroristen und drinnen ist der Pilot und alles allen geht's gut, weil die Terroristen kommen nicht in das Cockpit rein. Das ist ja so quasi die Idee dahinter. Dann könnte man sich natürlich die andere Sache ist, aber wenn sie es doch irgendwie schaffen reinzugehen, wenn sie es irgendwie schaffen, sich schnell mit durch die Tür durchzudrücken oder die irgendwie offen halten oder sowas, dann sind sie halt auch drinne. Also sobald sie halt einmal drin sind, haben sie genau den gleichen Sicherheitsmechanismus, wie du vorher hattest.
Schutz, ja.
Diesen gleichen Schutz. Ich glaube, in Griechenland ist mal ein Flugzeug abgestürzt, da war es nicht ganz klar, da sind alle Beteiligten im Flugzeug tot gewesen, bevor es abgestürzt ist. Also es war so eine, aber da war auch genau das, also es könnte auch sein, dass da die Piloten einfach wegen eines Druckabfalls im Cockpit oder wegen irgendwas sehr plötzlich gestorben sind und dann halt niemand mehr in das Cockpit rein konnte, um die Maschine, also da hätte man ja vielleicht wenigstens noch irgendwas machen können, mit einer gewissen Chance oder irgendwie zum halbwegs kontrollierten Absturz bringen können, aber das war halt auch nicht mehr möglich, weil halt niemand ins Cockpit reingekommen ist, wobei da auch nicht ganz klar ist, ob nicht die Passagiere zu dem Zeitpunkt auch schon tot waren, also ob die nicht genau zum
gleichen. Also ja, weil die nämlich die Flugbegleiter haben eigentlich diesen Sicherheitscode, um in die Maschine, um in das Cockpit reinzukommen.
Ja, das scheint ja hervorragend zu funktionieren. Nee, haben sie nicht. Sie können mit diesem Sicherheitscode irgendwie eine Anfrage stellen, die muss aber von drinnen noch beantwortet werden. Wenn ich das richtig verstanden
habe. Nee. Sie können damit rein, wenn nach 5 Minuten nicht ein gegenteiliges Signal ist. Was der Lubitz gemacht hat, war, er konnte trotz Eingabe des Sicherheitscodes verhindern, dass jemand reinkommt.
Ah, okay.
Das kannst du aktiv machen. Also, aber ich habe mir dieses Video sehr genau angeguckt. Also
okay.
nach 5 Sekunden, wenn da niemand aufmacht, wenn du den Sicherheitscode eingemacht hast, dann geht die automatisch auf.
Also irgendwie klingt mir das nach einer überkomplexen Lösung für ein relativ einmaliges Problem. Insofern.
Natürlich hat man das aufgrund dieser 11. September-Geschichte und da hat man sozusagen eine konkrete, das ist immer die Sache, ne? Du hast halt einen konkreten Fall, wo irgendetwas passiert und dann nimmst du diesen konkreten Fall als den allgemeingültigen, auf den du dich dann vorbereitest. Ne? Und das ist ja genau dieses Taleb-Problem. Ne? Du hast halt irgendwie sozusagen wir agieren ja immer aufgrund der Daten von der Vergangenheit.
Klar.
Ne? Also sobald, wir haben ja nichts anderes. Wir können halt immer nur die Geschichte heranziehen, um uns auf die Zukunft vorzubereiten. Aber die Zukunft hält sich dummerweise nie an die Geschichte, sondern produziert Ereignisse, mit denen wir halt nicht gerechnet haben. Also die schwarzen Schwäne. Und der 11. September war damals ein schwarzer Schwan und dann, nachdem dieser schwarze Schwan eingetreten ist, haben wir jetzt alle Systeme darauf optimiert, dass dieser genau dieser eine schwarze Schwan nicht mehr ankommen kann. Und dann kommt natürlich Lubitz, der nächste schwarze Schwan und zack, ist alles wieder im Arsch.
Genau.
Ja, es genau. ist halt immer so. Ja, es ist immer
das
so.
Das ist, und ich, genau, aber ich glaube nicht, dass das so einmalig ist. Also der Mann hat Selbstmord begangen. Das ist jetzt kein so extrem seltenes Phänomen.
Selbstmord würde ich dazu nicht sagen. Also das ist irgendwie, das kannst du, das ist ein Selbstmord ist, wenn er sich alleine in eine Maschine setzt und dann abstürzt.
Naja, es gibt halt diese Tendenz.
Menschen um einfach mitzunehmen, das ist so etwas anderes.
Ja, ja, nee, aber ja, da hast du recht, aber ich wollte jetzt auch erstmal, und es gibt verschiedene Arten, einen Selbstmord zu machen. Also ich habe irgendwann mal so als Teenager mit meiner damaligen Freundin haben wir irgendwie da gesessen und so der Gedanke war, so der perfekte Selbstmord ist in einen Vulkan zu springen, weil dann hinterlässt man nicht mal, da zwingt man nicht mal jemanden dazu, die Scheiße, die du, die Sauerei, die du gemacht hast bei deinem Selbstmord irgendjemand wegzuwischen. Und davon gibt es dann ja verschiedene Ausbaustufen. Und sozusagen, wie passiv-aggressiv gestaltet man seinen Selbstmord? Also erhängt man sich relativ.
Das ist auch eine gute Form,
ja. Naja, ich meine, so
passiv-aggressiv.
Ja. Sich von einem Zug zu schmeißen, ist ja auch schon für denjenigen, der in dem Zug drin sitzt, für den Zugführer eine sehr, sehr gemeine Erfahrung. Und ich weiß, ich hab keine Ahnung, also ich kenne mich mit der Psychologie nicht aus, wahrscheinlich gibt's ob das sozusagen auch ein Kalkül des Selbstmörders ist, ob er sagt sozusagen, ich leide und ich will dem Leiden ein Ende bereiten und darum, aber ich möchte der Welt auch noch Leid zufügen dabei. Weil
und ich will vielleicht einfach einen guten Abgang haben, so, ja, also so rein inszenatorisch, ja.
Ja, und
das ist vielleicht so eine Überlegung.
Sowas in der Richtung, also nochmal so einen kleinen, so ein Aufschrei, der auch gehört wird, nochmal dabei machen. Und diesen Aufschrei hat er definitiv in sehr großem Ausmaß gemacht. Und
aber ja, der steht jetzt auf, das ist ein Wikipedia-Artikel. Das
genau. Und ich weiß nicht, sind so Amokläufe an Schulen, ist das so großartig anders? Ist das so weit weg?
Wie gesagt, ich würde es auch, glaube ich, am ehesten dann nochmal so mit Amok vergleichen. Wobei bei Amok hat halt immer meistens noch irgendwie ein konkreter Hass mit einer bestimmten Art von Gruppe von Menschen und so weiter und so fort zu tun. Deswegen gehen die ja mal zu ihrer Schule und so und knallen dort dann die Lehrer und Schüler ab und so, weil sie da halt so einen konkreten Hass auf die Leute haben. Oder nimm den Breivik, der hat sich ja auch konkret irgendwie dieses jugendsozialistische Lager da ausgesucht.
Na, der Breivik, der ist ja, das war ja einfach ein politischer Anschlag, der hat ja gar nicht vor dem Sterben oder ist ja auch nicht gestorben.
Das war so richtig Terror, ne? Das war halt so richtig gezielt Terror.
Das finde ich mir lustig übrigens, wie oft Breivik bei irgendwelchen Aufzählungen von europäischen Terroranschlägen einfach fehlt.
Ja, stimmt.
Das ist, also ich glaube ehrlich gesagt, wenn wie gesagt, da ist jetzt wieder meine kleine Terrorismus Rassismustheorie, wenn der nicht so einen extrem deutschen Namen gehabt hätte, sondern irgendwie einen leicht arabisch klingenden Namen, dann wäre die Terrortheorie doch wesentlich weiter verbreiteter gewesen, als sie so ist.
Wäre wahrscheinlich bis heute noch am Start. Die wäre wahrscheinlich auch noch am Start, selbst wenn sie nichts gefunden hätten, das darauf hindeutet, ja. Hätten sie rein nur für des Namens wegen, hätten sie das immer noch als Option offen.
Genau. Man würde darüber diskutieren, ob denn nicht der Islam dazu führt, dass die Leute doch so unter Druck stehen, dass sie Selbstmord begehen und bla 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 und weiß der Teufel was.
Genau.
Und das ist sowas, was ich. Aber das Gute, was man, also und ich finde, man könnte diese Diskussion durchaus führen. Also man könnte jetzt vielleicht war er auch einfach ein, war dieser Mensch einfach ein, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass die Gesellschaft an so einer Situation nichts ändern kann. Also wahrscheinlich, mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit, sowas passiert so selten und da kannst du keine Mechanismen gegen finden. Wahrscheinlich würdest du viel mehr Leid damit anrichten, wenn du probierst, das irgendwie jetzt durch irgendwelche Tricks zu verhindern, als wenn du es einfach, als wenn du einfach akzeptierst, dass, okay, in 20 Jahren passiert es vielleicht nochmal oder in 10 Jahren oder in 100 Jahren oder wer weiß. Und wir können einfach nichts dagegen machen, weil Menschen werden immer Wege finden, anderen Menschen Leid zuzufügen. Und manche Menschen sind dazu willentlich. So, das ist, glaube ich, das ist einfach die für mich zumindest das Hauptfazit aus dieser ganzen Sache. Das andere, was man vielleicht rauszieht.
Vollautomatisierte Flugzeuge?
Ja, also, dann begibt irgendjemand mal Selbstmord, indem er gleich 100 von den Flugzeugen runterkommen lässt und nicht nur eins.
Meinst du, dann hat man natürlich diese Hacker-Problematik.
Vielleicht wird es mit vollautomatisierten, aber also bisher hat doch jede neue Technologie auch immer dazu geführt, dass sie nicht nur für Neues, Besseres genutzt worden ist, sondern auch für neues Leid. Und ich glaube, das wird auch bei selbstfliegenden Flugzeugen so sein. Und das ist sowas, was...
Nö, ich würde schon sagen, dass jede Neuerung im Flugzeug eigentlich erst einmal zu einer erhöhten Sicherheit beigetragen hat.
Ja, aber das ist...
Muss man überlegen, also nein, mal die Statistik, wie viel nicht Flugzeuge abstürzen. Das ist echt so.
Klar, natürlich. Also das Leben wird immer sicherer und sowas, aber wenn Leute anderen Leuten Schaden zufügen wollen, dann gelingt ihnen das.
Ja.
Meistens. Also vielleicht nicht mehr, also klar, wenn du ihnen allen...
Also das ist jetzt extrem fatalistisch, also das würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Also klar, natürlich, es wird immer Anschläge geben, es wird nie eine hundertprozentige Sicherheit geben, bei dem bin ich dir total einig, dass aber Sicherheitsmaßnahmen grundsätzlich niemals irgendetwas bringen, das würde ich jetzt erstmal...
Nee, das wollte ich jetzt damit auch nicht sagen. Also ich meine, ich lebe ja in einem lebenden Experiment, was passiert, wenn man allen Waffen in die Hand drückt und...
What could possibly go wrong? What
could possibly be wrong? Und man sieht, hey, also es geht dafür, dass, wenn man bedenkt, dass hier jeder eine Waffe oder dass hier viele Leute eine Waffe haben, geht es uns doch noch erstaunlich gut und man kriegt eigentlich gar nichts davon mit. Aber natürlich, also es gibt natürlich Sicherheitsmaßnahmen, die was bringen, aber also wenn der sich entschlossen hatte, okay, ich sitze hier in einer gewissen Form von Machtposition, in der ich Macht über Leben und Tod habe und diese Position wird es immer geben, die hat jeder Busfahrer quasi, die hast du vielleicht als Hausmeister in einem Krankenhaus, wo du einfach mal den Strom abstellen kannst oder sowas. Also du hast halt diese Situation und ich glaube, die wird's, also solange wir die Kontrolle und nicht an die Maschinen abgeben, weil wir uns selber als viel zu vielleicht ist das die Antwort tatsächlich. Aber irgendjemand wird immer die Kontrolle haben und der hat dann die Möglichkeit, sehr, sehr großen Schaden anzurichten, wenn er es drauf anlegt.
Ich hab ja getwittert, dass wir jetzt ein kurzes Zeitfenster haben, von wo die Maschinen gerade intelligent genug sind, ein Flugzeug zu steuern, bis hin zu, dass sie noch nicht intelligent genug sind, um Selbstmordgedanken zu entwickeln. Dieses kurze Zeitfenster wird vielleicht als der goldene Zeitalter der Luftfahrt. Aber
weißt du noch damals, als die Flugzeuge sich noch nicht umgebracht haben?
Genau. Naja. So viel dazu. Aber in Deutschland wirklich, fand ich, nochmal das ganze Thema total überschattet hat, war dann die anschließende Medienethik-Diskussion.
Ja.
Die extrem vehement geführt wurde und die ich nur in Teilen so richtig nachvollziehen kann. Also klar, wir brauchen uns nicht drüber zu unterhalten, dass es nicht geht, dass man da irgendwie losgeht, irgendwie, keine Ahnung, die Eltern der Opfer und des Täters und was weiß ich, irgendwie zu Hause auflauert und mit Kamerateams und hast du nicht gesehen, verfolgt und so weiter und so fort. Das ist halt absolut, das geht nicht, ne? Und das ist absolut zu verurteilen, finde ich absolut scheiße. Mhm. Aber diese Idee zu sagen, so wir dürfen den Namen des Piloten nicht nennen und kein Bild von ihm verwenden und so weiter und so fort, das habe ich dann jetzt überhaupt nicht mehr verstanden, was die Leute sich da jetzt darüber aufregen. Klar, man kann natürlich sagen, okay, dadurch werden halt auch sozusagen die Angehörigen öffentlich, ja, also wer die Angehörigen sind und so weiter und so fort. Halte ich aber für Quatsch, weil das waren ja nicht die Medien, die das erstens den Namen öffentlich gemacht haben, das war die Staatsanwaltschaft in Frankreich, die das gemacht hat. Der kann man das dann vielleicht vorwerfen, so, aber dass die Medien dann halt die Informationen, die sie von der Staatsanwaltschaft haben und die sozusagen auch schon live ins Fernsehen gesprochen wurden und so weiter und so fort, jetzt nicht zurückhalten, das ist jetzt irgendwie nicht relativ selbstverständlich. weil also das Problem mit den Eltern und den Angehörigen war ja in erster Linie, dass die Medien selbst sie ihnen auf den Sack gegangen sind und das werden sie so ja, okay. oder so. Also das ist halt so ein bisschen Katze in den Schwanz gebissen.
Also du meinst, ich finde, man kann ihnen durchaus beides vorwerfen. Also das, du kannst jetzt natürlich sagen, die eine Scheißaktion, die wir gemacht haben, ist okay, weil wir auch eine andere Scheißaktion gemacht haben. Das finde ich ist jetzt nur bedingt ein guter Ansatz dafür.
Ich nicht verstanden, was.
Naja, deine Begründung war ja so ein bisschen, das ist ja nicht so schlimm mit dem Namen, weil die Leute, die dem auf den Sack gegangen sind, den Angehörigen, waren ja sowieso die Leute von den Medien. Und die hätten den Namen auch so gehabt. Also sozusagen, du sagst halt, sie haben die eine Scheißaktion gemacht, nämlich den Namen zu, oder eben, und das wird dadurch legitimiert, weil wir sind ja nachher die, egal ob wir den Namen genannt hätten oder so, die den Angehörigen auf den Sack gehen.
Wir sind die Einzigen, so, ne?
Also, ich weiß nicht, ob die Einzigen weiß ich nicht. Die Einzigen weiß ich nicht. Also es passiert ja relativ häufig mal mittlerweile, dass bei solchen Situationen dann irgendwie gerade, ich weiß nicht, ob das ein Problem von kleineren Ortschaften ist oder sowas. Es gab mal diesen Fall da, wo halt, ich glaube, die Bild, da ist ein Kind umgebracht worden und möglicherweise vergewaltigt und sowas. Und wo dann halt am Abend, war wahrscheinlich eine Vergewaltigung, weil dann ist ja der Mob immer ganz besonders aufgeregt,
Verhaftet, glaube ich, also und der wurde dann aber wieder freigelassen und dann hat sich so ein Lynchmob gebildet. Ne,
ja, da hatte sich quasi vor der Polizei, glaube ich, vor der Polizeistation, wo der in U-Haft war, hatte sich ein Lynchmob gebildet.
Ja, dann war das aber auch gar nicht. Ne?
Genau. Und er war es gar nicht, genau. Also sie haben einfach den Falschen erwischt. Aber dadurch, dass sein Name jetzt quasi genannt worden ist, ist er auf alle Ewigkeiten verbrannt. Und er wird wahrscheinlich für immer Probleme haben. Und diese beiden Situationen, dieses zum einen, okay, in dem Fall ist es sehr, sehr klar, oder mit ziemlicher Sicherheit sehr, sehr klar, wer der Täter war, wobei so ganz mit hundertprozentiger Sicherheit werden wir es vielleicht noch nie erfahren. Zum zweiten, ja, je mehr Informationen du den Leuten in die Hand drückst, wo diese Person zu finden ist, desto mehr fühlen sie sich dann, oder es gibt Leute, die sich dann im Recht fühlen, doch den Eltern mal die Meinung zu erklären und da mal vorbeizugehen. Und ich finde, die Information ist überflüssig. Also es tut der Geschichte, ich weiß seinen Namen nicht. Und
dein Name ist Andreas Lubitz.
Siehst du? Jetzt hat die Geschichte plötzlich für mich einen ganz anderen Tiefgang. Also der Name ist total irrelevant, um diese ganze Geschichte zu verstehen. Und ich finde, dass man irrelevante Informationen in dem Zusammenhang durchaus weglassen kann. Und warum soll man sie so, also ja, warum soll man die nennen? Und ich finde auch so, nicht die einzige irrelevante Information, es wurde sich ja auch sehr darüber lustig gemacht, dass da halt der Pizzabäcker, sein Pizzabäcker befragt worden ist. Und das ist natürlich dann so diese Bekloppte, dass da, und dann kann man sich mal vorstellen, was in diesem Ort so gerade abläuft mit den ganzen Journalisten. Wenn da selbst beim Pizzabäcker nicht einer, sondern irgendwie diverse Journalisten aufschlagen, um ihn zu befragen, so, dann kannst du dir vorstellen, was bei seinen Eltern abgeht. Oder beziehungsweise bei allen ehemaligen Schulfreunden oder bei allen Ex-Freundinnen oder Ex-Freunden oder bei allen, die jemals was mit ihm zu tun hatten. Und dass man da jetzt dann, wenn schon die Journalisten diese sich da nicht zurückhalten können, jetzt wenigstens noch den aufgebrachten Lynchmob es nicht zu leicht macht, finde ich ein nachvollziehbares Argument, ehrlich gesagt.
Also ich weiß nicht, also in der heutigen Zeit kannst du, wenn der Staatsanwaltschaft sowas irgendwie in die Medien spricht und das wirklich überall international auf allen Titelseiten steht, das ist kein Mechanismus mehr, der irgendwas behindert, wenn da irgendwie doch. Andreas L. steht.
Doch,
sorry, nee, das bezweifle ich einfach mal hundertprozentig. Jeder, der dort irgendwie sich zum Lynchmobben will, der kriegt diese Information. Das ist einfach.
Ja, aber nee. Es ist, wir haben genau das glaube ich nicht. Also es ist das ist quasi wir leben, also die wie heißt das, die Zukunft ist schon da, sie ist nur sehr ungleichmäßig verteilt. Eigentlich ist, wir wissen schon sehr, sehr viel, bloß das Wissen darüber ist sehr, sehr ungleichmäßig verteilt. Und es gibt halt, es gibt sehr, sehr viel Wissen auf der Welt und sehr, sehr wenige Leute haben es. Und es gibt einfach sehr viele Leute und Leute, die zu einem Lynchmob neigen, halte ich, die nicht wissen, wie man so einen Namen recherchiert oder sich einfach nicht die Mühe machen würden, den Namen zu recherchieren. Aber in dem Moment, in dem er ihnen sozusagen wie auf einem Tablett serviert wird, nehmen sie ihn halt an und sagen, ah, die kenne ich doch, da weiß ich doch, wo die wohnen. Da gehe ich doch mal hin.
Ehrlich gesagt auch die, ich finde ehrlich gesagt, die sind schon diese Angst vor einem Lynchmob schon ein bisschen weit hergeholt.
Ernsthaft? So. Wieso das denn?
Ja, natürlich. Also es geht hier ja nicht irgendwie um einen Täter, sondern es geht hier um Angehörige von einem Täter.
Ja, Moment
Täter.
Mal, wir leben
wieso geht man denn da von einem Lynchmob aus?
Also erstens gab es
keinen und zweitens, in welchem Fall gab es denn mal einen Lynchmob
gegen gesagt,
die Eltern von einem Täter?
In dem Fall, also ich meine, wir leben in Zeiten, wo griechische Restaurants anonyme Drohbriefe kriegen, weil sie es sich erdreisten, griechische Restaurants zu sein. Und das ist doch, also so das gehört doch, also du weißt doch, was mit du weißt doch, was mit Feministinnen auf Twitter passiert, was die so an Morddrohungen kriegen, die weiß doch, was also wir erleben doch den Lynchmob, er gehört doch zum digitalen Leben geradezu fast dazu. Und ich halte es ehrlich gesagt für sehr, sehr schwer vorstellbar, dass bei einem Ereignis von dieser Tragweite nicht mindestens 100.000 aufgebrachte Deutsche zu Hause sitzen und sagen, den Eltern, denen sage ich mal schön Bescheid, was ich davon halte, das, was ihr Sohn da gemacht hat. Da rufe ich jetzt mal an. So, und ich.
Gab's das?
Also ich gehe fest davon aus. Also ich gehe wirklich fest davon aus. Das ist halt der Teil, den wir nicht
gelesen.
Ich habe darüber auch nichts gelesen, aber vielleicht, weil sich die Eltern einfach nicht gegen den Medien gegenüber darüber äußern. Beziehungsweise, wenn deren Telefonnummer im Telefonbuch steht und wenn sein Name irgendwo genannt wird und wenn dann irgendjemand, da gehört doch wirklich keine große Fantasie dazu, dass das passiert. Oder glaubst du, dass sich ernsthaft 80 Millionen Deutsche da zurückhalten und sagen, nee, das machen wir mal nicht, weil die Eltern, sind gerade sehr gestraft und wir werden nie erfahren, ob zu Recht oder zu Unrecht und wahrscheinlich zu Unrecht lasst uns die mal besser in Ruhe machen. Oder meinst du nicht,
dass... Na gut, also ich glaube, um deine Argumentation aufzunehmen, wenn sie jetzt die Telefonnummer mit eingeblendet hatten von den Eltern, dass dann glaube ich auch, dass dann so eine Telefonanleitwiene dann angerollt käme. Ja, das hätte ich durchaus für
das wäre dann natürlich die nächste
wahrscheinlich, Stufe. Aber so würde ich jetzt erstmal nicht davon ausgehen, nein.
Also ich kann ja nochmal diese Handtaschengeschichte damals bei Tabea Rösner, die habe ich ja mal irgendwie erzählt, ne? Damals Dianas damalige Chefin, Tabea Rösner, hat ihre Handtasche in einem Flugzeug, nicht in einem Flugzeug, sondern am Gate liegen lassen. Und die ganze Geschichte war, dass ihr das Flugzeug, die Handtasche ihr noch reingereicht worden ist ins Flugzeug. Sie konnte nicht mehr raus, bla bla bla. Egal, lange Geschichte. Auf jeden Fall, Maschine hatte sowieso ein bisschen Verspätung, darum hatten sie noch Zeit, ihr die Handtasche wieder reinzureichen. Und das hat dann halt die Bild aufgegriffen und halt alle anderen Medien auch. Also zuerst, glaube ich, der Berliner Kurier und dann halt BZ und Bild und weiß der Teufel was. Und da steht das Telefon bei der nicht mehr still im Büro. Also es war wirklich so, dass die einfach den ganzen Tag über Hassanrufe bekommen hatten. Und der Auslöser dafür war, weil jemand seine Handtasche am Gate vergessen hatte. Das war die ganze Geschichte. Und insofern, ich kann mir wirklich beim allerbesten Willen nicht vorstellen, dass es nicht so und so viele Idioten auf diesem Planeten gibt, die einfach sagen, da rufe ich jetzt mal an. Denen sage ich mal, was Sache ist. Und je leichter, dass du denen das machst, diese Anrufe zu tätigen, desto mehr Leute werden sie tätigen.
Naja, okay, gut.
Also, ja. Aber ich glaube auch, dass das Medien, wir sollten mal langsam anfangen mit der Medienkritik. Kritik hast du ja gerade schon gemacht. Dass sozusagen diese Kritiker da doch, ist halt, wenn mehr Kritiker da ist, dann wird auch mehr Kritik geäußert und dass das mittlerweile ähnlich bizarre Auswüchse hat.
Heute in Berlin gab es eine Demo gegen Axel Springer.
Ah.
Also tatsächlich eine richtige Anti-Axel Springer-Demo.
Ja.
Gesprochen hat unter anderem auch der Chef der Berliner Piraten, Bruno Gerd Kramm.
Mhm.
Kennt man ja auch so ein bisschen. Der schon seit Monaten dadurch auffällt, dass er jetzt der Experte für alles Mögliche mit Internet ist, für Russia Today Deutsch.
Okay.
Und diese ganze Demo ist halt auch sozusagen, wurde begleitet und gelivestreamt von Russia Today Deutsch.
Geil.
Und man muss sich
die
das mal vorstellen.
Die einzigen unabhängigen Medien in diesem Land.
Da stehen die halt wirklich so und gegen Kampagnenjournalismus und Kriegspropaganda, ja, demonstrieren die da mit RT Deutsch. Mhm. Das muss man sich mal reinziehen, ja. Also so wirklich der Sender, der wirklich zu diesem Zweck ganz unverblümt gegründet wurde, ja, vom Kreml. Wirklich, es ist ja ein Staatssender, ja, es ist ein Propagandastaatssender des Kremls, ja. Mit dem stellen sie sich vor Bild und demonstrieren gegen Propaganda. Das ist unglaublich. Diese Leute, das ist wirklich, also.
Wie viele Leute waren denn da?
Weiß ich nicht, ein paar hundert, 300 oder sowas.
Immerhin.
Ja, also und das sind natürlich auch diese ganzen du weißt schon, so Friedensloonies da. Mhm. Und das ist halt alles so komisch, weil ich halt natürlich teile ich die Kritik an Bild und ich finde Bild auch schlimm und ich finde Krieg auch schlimm und ich finde Kapitalismus auch schlimm und so weiter und so fort. Aber es ist einfach nicht mehr, du kannst gegen diese Sachen nicht mehr demonstrieren, ohne dass du halt diese Spinner da hast, die das eigentlich so total ownen, das ganze Ding.
Ich glaube mal, es ist ja auch, ich meine, gegen Springer zu demonstrieren, also vielleicht, nee. Also ich meine, Springer ist einfach so, das ist halt so eine Macht, die halt existiert in diesem Land und wo doch ist ja nicht so, dass, als ob da nur vielen Politikern nicht bewusst wäre, was das für ein Scheißladen ist, sondern das ist einfach eine Machtkonzentration. Und wenn du Springer zerschlägst, dann würde es dazu führen, dass innerhalb relativ kurzer Zeit dann halt die nächste Machtkonzentration da ist, weil offensichtlich funktioniert das. Also ich meine, man hat ja auch, ja, also dass gerade viele Leute, die den Medien explizit nicht mehr trauen, Springer trotzdem noch trauen. Das ist ja jetzt auf deiner Seite ist und das, oh. Ja, keine Ahnung. Also es ist
also was mir halt auffällt, ist halt, dass wir momentan in so einer, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, so Postmoderne oder so etwas, ja. Also so Postmoderne, so als wo halt irgendwie plötzlich Dinge miteinander kombinierbar waren, die halt vorher nicht so kombinierbar waren. Ja, also so eine Vervielfältigung und Remix sozusagen aller Diskurse, so, ja, das ist so ein bisschen so dieses, sag ich mal, vereinfachte Bild der Postmoderne. Und jetzt haben wir aber wirklich so eine Postmoderne, die wo so ein richtig so ein Anything Goes geht, ja. Also ich war jetzt gestern, war ich auf einer Gegendemo zu einer NPD-Kundgebung in der Schönhauser Allee.
Ja, die habe ich sogar mitbekommen.
An der Schönhauser Allee haben sie gegen Gentrifizierung gekämpft, ja. Und haben dann wirklich sich hingestellt und haben gesagt so, und haben praktisch mehr oder weniger die Schwaben aus dem Volkskörper rausdefiniert. Die Nazis.
Ja, ich meine.
Es ist wirklich so. Die haben Anti-Schwaben-Slogans gehabt, ja,
ja, die Nazis. Naja, ich meine, so ein bisschen hin und wieder müssen sie auch noch das Sozialistische, Nationalsozialistisch doch mal ein bisschen hochhalten.
Ja, so, ja, aber trotzdem, ich meine, so, ja, Neuschwabenland ist ja tatsächlich. Nee, egal. Aber auf jeden Fall, also die Nazis und dann die Antifa wiederum hat dann Parolen gebracht, da habe ich dann auch echt geguckt, ne? Also so mit irgendwie, wer Stuttgart nicht liebt, soll Prenzlberg verlassen.
So, ja, das ist, wo ich auch gedacht habe, what?
Was?
Und
das, also ich wir leben in Zeiten, ich finde mich überhaupt nicht mehr zurecht, ja. Also
der Michi versteht die Welt nicht mehr.
Also auch diese ganzen Rechten, die dann halt irgendwie so Pegida, Legida, diese Montagslunis, die sind ja auch, da gibt's die ganzen Querverbindungen, hast du nicht gesehen. Also dann wird dann halt wirklich so, ne, irgendwie, ja, die Islamisierung des Abendlandes, das da von den Juden vorangetrieben wird. Wait, was? Also so, wo sich alles mit allem mischt, ja, irgendwie, wo sich halt völlig widerstrebende rechte Ideologien plötzlich in so einen Einklang gepresst wird, das ist einfach nur noch bizarre.
Aber das ist doch generell, also ich meine, das ist doch auch bei so Verschwörungstheoretikern ist das doch sehr häufig so, dass das fällt mir immer wieder auf, dass du die einzige Gemeinsamkeit, die viele Verschwörungstheoretiker untereinander haben, ist, dass sie eine Verschwörungstheorie haben. Meistens widersprechen sich diese Verschwörungstheorien ja ganz massiv untereinander. Also das ist, ich meine, das Flugzeug kann entweder nur vom CIA reingelenkt worden sein ins World Trade Center, oder es kann gar kein Flugzeug gewesen sein und war eine Rakete. Aber beides kann einfach nicht stimmen. Aber trotzdem machen sie gemeinsam Konferenzen, weil halt ihre einzige Gemeinsamkeit ist gegen die. Also das ist,
Und man muss sagen, dass der Kreml das ja echt total ausnutzt. Also die hatten ja auch sogar jetzt so eine Konferenz, haben sie ganz viele Rechtsradikale aus ganz Europa eingeladen, also in Kreml, um so eine Art politische Auslotgeschichten da zu machen. Da war wirklich die NPD da, ne? Also ja. Bei der russischen Regierung. Es gibt ja jetzt auch diverse Artikel darüber, wie der Kreml auch wirklich ganze Batterien von Leuten engagiert, die halt auf anderen Sprachen halt irgendwie so die Social Media Kanäle befüllen und etc.
Wobei ehrlich gesagt
verlinkt von der Wired. Und das ist halt total krass. Und diese ganzen Reichsdeutschen, ja, die sich jetzt da irgendwie mit Russland plötzlich identifizieren, ja. Also man muss so sagen, also ich war nicht da, Anne war da, ne, also Zero bei Jenny.
Ja.
Bei der ich glaube, bei dem Jubiläum zum Kriegsende, zur Befreiung von Berlin, ja, da gab es auch so eine Veranstaltung dort am Treptower Park bei dem Russland-Denkmal, bei diesen, ne?
Wie diesen, das war schon? Wieso war das denn schon? Kriegsende
oder,
ist doch
9. Mai. Nein, es stimmt 9. Mai. Es war eine andere Veranstaltung, ich weiß nicht mehr, irgendein Jubiläum von irgendwas, keine Ahnung. Aber da war halt auch so jüdische Gemeinde und dies und jenes, gab so öffentliche Feierlichkeit. Und da waren auch Reichsdeutsche, ja, die dann halt irgendwie sich plötzlich mit Russland identifiziert haben. So. Und man will wirklich den hingehen und sagen, ihr habt schon verstanden, dass die Rote Armee die Nazis besiegt hat und nicht die Nazis. Also
ja.
Also
ich bin nach wie vor der Meinung, es gibt nichts weniger Erfolgsversprechendes, als den Menschen ihre Inkonsequenzen vorzuwerfen. Menschen sind nun mal alle.
Was heißt vorzuwerfen?
Also naja, machst du ja gerade so ein bisschen. Also nicht, was heißt ja? Also du präsentierst sie sozusagen und es ist so wird das nicht funktionieren. Du wirst nicht dahin gehen. Aber guck mal, das ist doch total unlogisch, was ihr hier macht, dass sie dann plötzlich sagen, stimmt, ich glaube, ich gehe mal nach Hause.
Hallo? Also, es spielt Logik bei den Menschen keine Rolle, oder?
Ich glaube, in vielen Situationen.
Ihrer Weltbilder, ist ihnen einfach egal, oder?
Na, ich glaube, dass die Logik erstens eine andere ist, dass sie, also wahrscheinlich haben sie schon, vielleicht haben sie schon eine interne Logik, warum das trotzdem okay ist, dass die diese Logik einfach nur schlägt. Und ich glaube, dass auch unsere Weltbilder, dass die nicht in sich so schlüssig sind, wie wir uns gerne einreden, sondern dass wir mit sehr, sehr vielen Inkonsequenzen, die einfach in unserem Leben. Ich hatte neulich mit Diana eine Diskussion über Abtreibung. Also wir hatten keine Diskussion darüber pro contra, sondern das war einfach, wir sind uns da sehr, sehr einig. Aber es gibt ja hier gerade in Amerika, also Diana, also hier gibt es halt ein paar Straßen weiter, nicht die Mission Street, ich weiß nicht, wie die ist, das Valencia? Egal, auf jeden Fall hier ein paar Straßen weiter ist so ein Planned Parenthood Ding, wo Diana halt auch ein paar Mal irgendwie war, weil halt wir halt ja eine Parenthood planen und da stehen dann halt regelmäßig so irgendwie alte weiße Männer davor und probieren Frauen Angst einzureden, dass sie doch nicht abtreiben sollen. Weil Abtreibung ja Mord ist und so weiter und so weiter und so fort. Und wir haben neulich darüber geredet und Diana hat sich darüber aufgeregt und dann habe ich so gesagt, naja, aber guck mal, eigentlich ist es doch so gerade Abtreibung, gegen Abtreibung zu sein, also wenn man, es ist ja eigentlich, ich bin gegen Mord, so, diese Menschen sind auch gegen Mord, offensichtlich, wir finden beide Mord nicht gut, wir finden bloß die Definition von dem, ab wann ein Kind sozusagen, ab wann ist es Mord, ist halt eine andere. Bei denen ist halt die Meinung, ab dem Moment, an dem die, ich habe keine Ahnung, was ihre genaue Definition ist, aber wahrscheinlich, vielleicht, ich sag jetzt einfach mal, an dem der das Spermium die Eizelle trifft, ab dem Moment ist es Mord. Und
nee, schon Wichsen ist Mord.
Es gibt sicherlich auch unterschiedliche Auslegungen davon, aber nehmen wir mal jetzt einfach ein nachvollziehbares. Also ab dem Moment, ab dem die Samenzelle die Eizelle trifft, ist da ein menschliches Leben und sozusagen alles, was das verhindert, ist Mord, ist ein Argument, was ich nicht unterstütze, aber was ich sage, das hat eine innere Logik, die ich nachvollziehen kann. Und dass man in dem Moment, in dem man dann der Meinung ist, sozusagen, das ist Mord, dass man dann zum Beispiel auch ich krieg Kaffee geliefert, danke. Dass man ab dem Moment dann auch sagt, jetzt ist es auch legitim, zum Beispiel einen Abtreibungsarzt umzubringen, weil der ja eigentlich nur ein Massenmörder ist, der in seiner staatlich legitimierten Massenmordanstalt die ganze Zeit vor sich hin massenmordet, finde ich nachvollziehbar, dass wenn man dieser Meinung ist, dass man dann sagt, okay, der hat den Tod verdient. Es ist ethisch vertretbar und absolut logisch und konsequent, diese Person umzubringen. Wo man natürlich als Außenstehender sagt, Moment mal, du heiligst das Leben so hoch, wieso bringst du deine Leute um? Und
ja, also das ist ja genau der Unterschied. Also es gibt eine interne Konsequenz, ja.
Genau.
Das ist ja so eine interne Logik. Auch wenn man diese Logik ablehnt und sozusagen von außen hin auch total widerlegen kann, vielleicht sogar in einzelnen Fällen oder sowas.
Einfach anderer Meinung sein.
Es hat ein ideologisches Kontinuum, in dem intern eine gewisse Logik herrscht. Und das ist das, was ich jetzt ja behaupte. Das ist halt bei den neurechten Strömungen einfach nicht mehr der Fall. Ja, da gibt's halt anarchistische Nationalisten. Ja, und das ist das ist halt, das hat keine innere Logik. Das kann keine innere Logik haben. Das ist einfach in sich widersprüchlich. Da wird an die Islamisierung Europas geglaubt und gleichzeitig, dass die Juden alles beherrschen. Und da wird halt irgendwie.
Ich glaube, die innere Logik dahinter ist, dass die Fremden an allem schuld sind. Das ist doch, und dass früher alles besser war. Und vielleicht ist in dem Zusammenhang da auch, dass man dann jemand anders hat, der Putin, der auch sagt, dass früher alles besser war, dass man mit dem dann schon mal eine Meinung hat, früher war alles besser. Als die Nationalstaaten noch getrennt waren. Und diese Volksdurchmischung, diese Böse nicht stattgefunden hat.
Vielleicht ist das ja auch bei mir einfach nur ein früher war alles besser Ding so, aber ich habe das Gefühl, dass auch rechte Ideologien damals konsistenter waren.
Ich glaube nicht. Ich glaube, rechte Ideologien. Ich meine, die Nazis selber waren doch auch schon so Esoterik-Spinner. Also das ist doch, selbst die Original-Nazis waren noch
ja,
also
selbst die ja waren keine dazu, richtigen oder Nazis. Nicht? Aber das passt ja auch irgendwie dazu, weil die haben ja auch dieses Esoterik- hat ja auch immer so ein Ding mit irgendwie altgermanische Medizin, so, ja. Das ist eins der Mythologie, also die Ideologeme dieser ganzen Nazi, beziehungsweise dieser Esoterik-Geschichte ist ja auch, dass das verschüttete Wissen, das wir schon mal hatten als Urvolk, bevor uns die Römer zivilisierten, ja, irgendwie nochmal wieder aufzuwecken und hast du keine Ahnung. Das ist ja auch so eine gemeinsame Wurzel der Nazis mit den und so weiter. Also
eigentlich fällt mir gerade auf, es gab in letzter Zeit in meiner Timeline gab es irgendwie mal den Tweet und ich fand den so dieses Nazis sind so unbeliebt, dass selbst Nazis mittlerweile sauer werden, wenn man sie als Nazis bezeichnet. und das fand ich, genau, das war auch meine erste Reaktion. Aber eigentlich ist das in der Geschichte der Menschheit, eigentlich sind Nazis relativ gut daran zu erkennen, dass sie immer leugnen, Nazis zu sein. Möglicherweise nicht zu dem Zeitpunkt, aber zu irgendeinem Zeitpunkt werden eigentlich alle Nazis oder haben wahrscheinlich 99,9% aller Nazis geleugnet, jemals Nazis gewesen zu sein. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs gab es plötzlich keine Nazis mehr. Also es ist ja
dieser bekannte Sketch, wo da die beiden SS-Offiziere im Schützengraben sich miteinander unterhalten und also der eine meinte so, sag mal, hast du schon mal an die Möglichkeit gedacht, dass wir die Bösen sein könnten.
Google nach Are we the baddies?
Are we the baddies, genau.
Das ist ja großartig. Aber es ist halt. In sich waren diese Nazi-Logik wahrscheinlich auch irgendwie auf so eine Art. Also ich meine, die
Die hatte durchaus, du, die hatte durchaus eine Stringenz, ja. Also das ist, das will ich überhaupt nicht. Das ist ja genau, was ich meine. Sie haben halt eine interne Logik und Stringenz und in sich Abgeschlossenheit. Und die neueren Dinge sind irgendwie, die sind nicht mehr in sich abgeschlossen. Die sind sozusagen zusammengepfropft und zusammengewürfelt, wie es halt gerade so passt. Und wenn mir es irgendwie das Gegenteil meiner Argumentation jetzt gerade irgendwie in den Sinn kommt, dann kann ich das auch einfach mal machen, ja.
Aber das ist glaube ich ganz normal. Also das ist einfach, zum einen erkennst du es vielleicht noch nicht, vielleicht erkennst du es selber noch nicht. Ich glaube, dass du diese Logik, die du gerade siehst, dass die erst im Nachhinein, also dass sich die erst im Laufe der Zeit rausbildet. Also ich glaube, dass, also meine starke Vermutung ist, dass erstmal so ein Bauchgefühl da ist bei vielen dieser Menschen. Und wahrscheinlich sind auch die Nazis sich am Anfang gar nicht so unfassbar einig darüber gewesen, wen sie da eigentlich unter sich sammeln. Und haben auch vermutlich sehr, sehr viele sich total widersprechende Ideologien doch irgendwie untereinander vereint und haben dann erst im Laufe der Zeit so quasi dieses, und das ist dieses verbindende Element, was wir miteinander haben, gebildet, weil man sich halt einfach irgendwie doch ganz, 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 ganz dufte fand oder eben dufte genug, um miteinander die Welt beherrschen zu wollen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das jetzt so bei denen jetzt hier genau das Gleiche ist. Entweder, also man probiert das jetzt mal aus und entweder das funktioniert. Also wenn es nicht funktioniert, dann wird man wahrscheinlich wieder getrennte Wege gehen und sich vielleicht auch über kurz oder lang bekämpfen. Aber wenn es funktioniert, dann wird man über kurz oder lang schon eine Begründung finden, warum das doch von Anfang an von Gott gewollt war, sozusagen, diese Verbindung.
So oder so, ich werde mich Ihnen in den Weg stellen.
Ja, aber Sie haben Ihre Reichskrug-Flugscheiben, ne? Da musst du mal dran denken.
Ja, klar. Also damit sind Sie auch ein bisschen überlegen. Das ist mir ein bisschen schwierig. Fliegen Sie einfach über meine Gegendemo hinweg, ihren Reichsflugscheiben.
Genau. Also der Zweite Weltkrieg ist halt, ich probiere jetzt mal eine super Überleitung zu machen. Der Zweite Weltkrieg ist seit fast 70 Jahren vorbei. Andere schlimme Dinge haben vor 10 Jahren angefangen. Nämlich, gute Überleitung, oder?
Okay, jetzt, also diesen Gott, den ziehe ich mir nicht an. Den hast du dir jetzt zu schreiben. Nee, du hast recht. Ich habe bald mein 10-jähriges Blogger-Jubiläum.
Ach, du auch?
Ja, ich auch. Ich habe dieses Jahr auch auf jeden Fall. Also ich muss nochmal gucken. Ich habe mir das auch im Kalender eingetragen. Das ist, glaube ich, im Juni.
Wird Fefe was darüber schreiben?
Das werde ich mal anfragen. Also ich kann das ja mal kurz vielleicht von vorne
genau, erzählen. Genau, erzähl mal von also erstmal, die Ausgangsbasis ist, Fefes Blog wird 10 Jahre alt. Wer Fefe ist,
genau. Hier, glaub, im Vorfeld erhielt ich eine verschlüsselte E-Mail.
Oh Gott.
Ich kriege ja so selten verschlüsselte E-Mails und das ist mal was ganz Besonderes. Ich kriege die dann aufs Handy, kann die natürlich auf dem Handy nicht lesen. Und dann muss ich erstmal meinen Rechner auf. Und dann habe ich halt eine E-Mail von Felix von Leitner gehabt im Postfach, in dem er um kritische Beiträge für sein 10-jähriges Bestehen bittet. Mhm. Nicht nur mich, also das ist jetzt auch, hat er an verschiedene Leute geschickt, unter anderem zum Beispiel auch an Tante und so. Also so an seine Kritiker sozusagen, ja. Und hat darum gebeten.
Kann man machen. Also
kann man machen. Hat mich ja sofort aber an diese Aktion von der Bild erinnert, weißt du noch? Die hat auch irgendwie ganz viele Prominente
angeschrieben. Achso, heute kommen unsere sagen, Kritiker zu Wort.
Genau, wo sie auch sagen, hier könnte ich gerne was Kritisches und dann haben sie halt die plakatiert so mit irgendwelchen Sachen, die dann auch so halt so teilweise so pseudokritisch waren, irgendwie auf den Plakaten drauf und so weiter und so fort.
Mhm. Ja, ja,
ich und das war dann halt auch sehr albern, weil fand ich, weil sie dann natürlich auch sozusagen sich alles für sich selbst dann
siehst du, das ist doch das nochmal innere Mangel an Stringenz, seine eigenen Kritiker in seinem eigenen Blatt zu Wort kommen zu lassen, aber trotzdem ist das irgendwie, ja, egal.
Naja, jedenfalls hat dann damals die Holofernes hat dann ja irgendwie, also die Sängerin von Wir sind Helden, von Wir müssen reden, wollte ich gerade sagen.
Die Sängerin von Wir Helden müssen reden.
wir müssen Helden. Die hatte ja dann damals irgendwie so einen Rant geschrieben auf ihrem Blog irgendwie, wo sie halt geschrieben hat, wie scheiße doch die Bild ist.
Und genau, so. Die Bild hat das, nee, und sie hat, die Bild hat das dann, diese Absage dann in die Werbeabsage reingepackt. Genau,
hat sie dann auch wieder übernommen.
Ja, ja.
obwohl es halt ein offener Brief war und so weiter und so fort. Also, aber im Endeffekt war es trotzdem, fand ich, eine ganz gute Aktion, weil sie sich dem halt erstmal verweigert hat und dann auch eine gewisse Öffentlichkeit für ihre Position und zwar in voller Länge halt sozusagen auch bekommen hat, indem sie
Dank der Bild.
Ja. Nee, auch vorher schon, ne? Also jedenfalls im Netz ging das ziemlich runter.
Ja, ja, klar, natürlich.
Ich weiß nicht, ich glaube, nee. Zeitung haben das, glaube ich, auch abgedruckt.
Aber egal. Okay, erzähl erst mal weiter von Fee. Also,
genau. Und das war dann auch irgendwie so mein Impuls. Und dann habe ich aber nett noch zurückgeschrieben, meinte so, ja, ich werde was schreiben, aber ich will das nicht bei dir aufs Blog schreiben, sondern ich mache das auch bei mir aufs Blog. Und und das habe ich dann gemacht.
Ja.
Und da habe ich dann einfach so, ich lese ja Fefe nicht, ne? Also on a regular basis. Ja. Aber natürlich ist er so relevant, dass man ihn ständig irgendwie reingespült bekommt, seine Sachen. Und dann habe ich jetzt einfach mal die drei Ereignisse genommen, an denen er mir am negativsten aufgefallen ist bei diesen Sachen. Und anhand derer halt einfach mal versucht, irgendwie so verallgemeinernd aufzuschreiben, was mich an Fefe stört und warum ich ihn für ein Problem halte, auch gerade der deutschen Nerd-Szene. Und und der Artikel, kann man schon sagen, hat eine gewisse Aufmerksamkeit erfahren.
Ja. Ich fand den Artikel, habe ich dir auch geschrieben, fand ich ganz gut. Ich werde gleich mal ein bisschen Kritik dran äußern. Ich finde es immer wieder spannend, wie du es schaffst. Also du haust ja so mit Thesen um dich, bei denen sich ja wirklich einem die Fußnägel hochdrehen. So, oh Gott, in welche Richtung buxiert sich Michi da gerade wieder? Die du aber dann doch am Ende erstaunlich gut verteidigen kannst. Also da waren ja so ein paar, warte mal, kann ja mal gucken, ob ich das jetzt hier mal direkt so finde, ob ich nochmal so ein paar, wo du wo man so am Anfang denkt, so, oh Gott, was hat er jetzt für eine These und wie will er da wieder rauskommen und bla bla bla, Fefe sein Arschloch. Achso, ja, genau,
Das war ziemlich einfach zu begründen.
Ja, das war ziemlich einfach. Aber du haust ja schon mit ziemlichen Thesen raus, die ja dann doch irgendwie durchaus stimmig sind. Also das ist ja so dieses, wie er damals auf diesen Heartbleed-Typen eingetreten hat.
Das ist arschlochhaft,
Punkt. Ja, total, also, total.
Fand ich jetzt irgendwie, das habe ich auch damals sofort gesagt.
Ja, ich hatte die Geschichte schon wieder vergessen, aber da kam sie wieder, genau. Und das ist, und ich glaube, haben wir damals auch hier drüber geredet, so ein bisschen. Und aber, was ich nicht so gut fand, du hast geschrieben, dass Softwareentwicklung einfach wäre. was sie nicht ist. Softwareentwicklung ist sehr, sehr kompliziert. Ich mache das seit 20 Jahren und ich bin immer noch nicht sonderlich gut drin und ich arbeite in einer Firma, in der tausende Menschen nichts anderes machen, als die ganze Zeit probieren, dieses Problem mit der Softwareentwicklung mal so ein bisschen in den Griff zu kriegen. Softwareentwicklung ist sehr kompliziert. Aber, ich würde unterstellen, du bist da genau in die gleiche Falle getappt, in die du Fefe genau in dem Moment vorgeworfen hast, nämlich so dieses Simplifizieren. Ich glaube, dass dein Argument funktioniert noch genauso gut, wenn man sagt, dass Softwareentwicklung, wenn man durchaus zugesteht, dass Softwareentwicklung sehr, sehr kompliziert ist.
Oh. Ich muss da jetzt mal ein bisschen rein. Ich verstehe auch gar nicht, warum das immer falsch verstanden wird. In dem Blogartikel steht ganz klar irgendwie Softwareentwicklung oder Programmieren oder sowas ist nicht komplex. Ja, das steht da wirklich drin, das kann man mir vorwerfen, dass das drin steht. Das Problem ist aber, es steht auch das Gegenteil drin. Es steht am Anfang, es steht, Programmieren ist sehr komplex. Man braucht sehr lange, um sich daran einzuarbeiten. Ich schreibe was schreibe ich dann noch? Irgendwie, keine Ahnung, Internet oder Security, IT-Security ist ein extrem komplexes Feld und so weiter und so fort. Das schreibe ich. Und hinterher
widerlegst du es, schreibst du es, aber es ist eigentlich doch nicht
komplex. Widerlege ich es, also beziehungsweise schreibe ich dann das Gegenteil. Ja?
Genau.
Und das ist halt jetzt, und das wird mir dann, das wurde, glaube ich, von manchen so gelesen, als ob ich jetzt im zweiten Teil das, was ich im ersten Teil schreibe, widerrufe. Das ist aber nicht der Fall.
Nee, also
was ich dort rhetorisch versuche, ist zu sagen, ja, das ist alles scheiße komplex und das ist alles scheiße schwierig. Ja, und ja, das können nur wenige Leute und so weiter und so fort, diese ganzen Computerkrams, ja. Aber, und dann kommt ja der eigentliche Punkt, ist, dass ich es ja gegenstelle mit der wirklichen Welt, mit Konflikten, mit menschlicher Interaktion, mit Krieg, mit etc. Ja.
Also,
und wenn man es dagegen hält, ja,
ja.
Komplexität ist keine, Komplexität ist immer relativ. Komplexität ist immer relativ. Das heißt also, eine Zelle ist eine verdammt scheiße komplexe Angelegenheit, ja.
Ja.
Aber ein Körper, der aus Millionen von Zellen besteht, ist halt einfach mal eine scheiße nochmal viel komplexere Angelegenheit als eine Zelle. Ne? Also, soweit, so auf dieser Ebene, ja. Also, das heißt, ich negiere jetzt nicht die Komplexität und Schwierigkeit von Programmieren und IT-Security und hast du nicht gesehen, sondern ich sage nur, dass die wirklich, weil das ist, was ich problematisiere. Das Problem,
ja,
was ich problematisiere, ist, dass der Fefe-Nerd, der Fefist, wie ich ihn nenne, ja,
ja,
dass der halt die Grundkomplexität seiner Systeme, in denen er sich gut auskennt, das ist die, ne, die Computerkram,
ja,
halt auf die wirkliche Welt mappt, mhm, und versucht auf diesem Komplexitätsniveau sie zu verstehen und zu erklären.
Ja.
Und das ist genau das, was ich ja vorwerfe. Das heißt,
also,
es geht nicht darum, dass das alles viel zu einfach ist oder so etwas, sondern ich sage nur, das ist der Denkfehler, dass dieses Fefisten ist halt das Komplexitätsniveau seiner Systeme auf die Welt anzuwenden. Und dann kommt halt sowas bei rum, wie dieses Weltbild von Fefe, das ich dann wieder...
Also, ich finde, dein Vergleich funktioniert immer noch genauso gut, wenn man einfach sagt, es sind zwei unterschiedliche Arten von Komplexität. Weil ob das jetzt das eine jetzt viel komplexer... Also ich weiß nicht, ob Politik viel komplexer ist, als Betriebssysteme zu entwickeln. Ich weiß auch nicht, woran man das messen sollte. Was ich aber auf jeden Fall feststelle, ist, dass es zwei unterschiedliche Formen von Komplexität sind. Ich bewege mich durchaus hin und wieder mal, also natürlich sehr viel stärker in der Softwareentwicklungswelt, aber auch in der anderen Form von Komplexität. Und mir fällt immer wieder auf, dass die eine Art zu denken darunter leidet, wenn man die andere zu viel macht. Also wenn ich zu viel nur in der Binärwelt denke, dann fällt es mir schwerer, in dieser Zwischentonwelt zu denken. Aber auch in der anderen Richtung, muss man auch eingestehen, wenn ich darin sehr lange aktiv war, dann fällt es mir wieder schwer, mich in die andere Komplexität reinzuarbeiten. Ich glaube, es sind einfach zwei verschiedene, gibt einfach sehr viele verschiedene Denkmodelle. Und ich finde, zu sagen, sozusagen, das ist aber die reale Welt, die ist komplexer als die Softwareentwicklungswelt. Ich weiß nicht, ob es das, also ich glaube, dein Text funktioniert genauso gut, wenn man diesen Satz einfach im Wesentlichen streicht oder abschwächen würde. Aber okay, das ist jetzt auch gar nicht, aber mir ist an dem Punkt was aufgefallen, worüber ich wollte noch was darüber schreiben, ich hab schon angefangen, was darüber zu schreiben, was ich eigentlich nämlich ganz interessant finde, weil eigentlich als Softwareentwickler wird man ja die ganze Zeit, also es ist ja nicht so, dass mir, also wie ich es gerade gesagt habe, es ist ja nicht so, dass ich diese Komplexität eines Betriebssystems oder sowas verstanden habe oder einer App oder sowas oder wie entwickelt man, sondern es ist ja nicht so, dass das Fefe irgendwie da sitzt und im Bereich Software irgendwie alles verstanden hätte, ganz im Gegenteil. Und wir stehen, es gibt niemanden, diese Systeme sind sehr komplex, diese Systeme sind, es gibt kein richtig und kein falsch in sehr vielen Fällen, sondern es gibt so ein, oh ja, ich glaube, das könnte die weniger scheiße Lösung sein in 2 Jahren, als die andere Lösung, die wir haben. Und aber so richtig wissen tut man das nicht. Also es ist eigentlich, was ich sagen will, ist, als Softwareentwickler, gerade als Softwareentwickler, ich vermute stärker als in anderen Bereichen, wird man täglich mit seiner eigenen Fehlbarkeit und mit seinen eigenen Fehlern konfrontiert. Ich verbringe wahrscheinlich ein Drittel meines Tages damit, Fehler zu beseitigen, die ich vor einer Woche gemacht habe. Und Dinge, die ich vor einer Woche noch für, wow, das war wirklich mal ein Geniestreich gehalten habe, wo ich heute denke, oh Gott, gestern konnte ich endlich eine Datei löschen, wo ich vor 2 Wochen noch dachte, wow, da habe ich mal eine geile Lösung gefunden, wo ich vor einer Woche dachte, hey, wenn man sie repariert, dann könnte noch eine ganz okaye Lösung draus werden. Und gestern war ich in der Situation, oh, endlich kann ich diese Scheiße löschen. Und
mit anderen Worten, du bist die Lösung für das Problem, das du bist.
Ja, und ich werde morgen wieder das Problem beseitigen, was ich heute angerichtet habe. Und das kriegt man gerade in der Softwareentwicklung kriegt man das halt ständig vorgeführt, weil du ja, und das treibt ja viele Leute. Das ist, also bei mir ist das, ich glaube, das ist, also es ist ja unter Entwicklern sind ja Depressionen durchaus auch verbreitet. Und bei mir ist es halt manchmal so an manchen Tagen, wenn ich dann sozusagen wieder einen Flatsch zu viel meiner eigenen Dummheit in die Fresse gekriegt habe, dann zweifle ich halt an mir und dass ich überhaupt irgendwas kann und sowas. Und das ist eigentlich was man doch als Softwareentwickler gerade in dem Bereich sehr, sehr gut lernen kann. Wir machen alle den ganzen Tag über sehr, sehr viele Fehler. Wir machen hin und wieder machen wir sehr, sehr schlaue Sachen. Aber hin und wieder machen wir.
Wenn jemand einen Fehler macht, dann gehört er gefälligst auf Fefes Blog bloßgestellt.
Ja, aber es ist, und genau das, also wir hatten das auch beim Autofahrer. 80% aller Menschen halten sich für überdurchschnittlich gute Autofahrer. Ist absolut klar, dass das nicht geht. Weil die anderen sind halt alle totale Vollidioten. Aber das
ja, wenn 20% so richtig scheiße sind, dann ist das aber auch richtig.
Ja, da hast du jetzt. Das ist lustig. Ich habe nämlich.
Die müssen sich dann ja nur richtig scheiße. Ja.
Da sieht man mal, dass du den Durchschnitt nicht. Egal. Nein, es ist nicht so. Es können nicht 80% überdurchschnittlich sein. Dann hat man den Durchschnitt falsch berechnet. Aber
ja, kommt also, wenn du das Kompetenzniveau sozusagen stufenlos berechnest. Ja,
wenn du den Median ansetzt, wenn du
abgrundtief schlecht sind.
Nee, du musst ja den Median ansetzen. Du musst ja sozusagen, wo ist denn die Mitte?
Median ist was anderes als Durchschnitt.
Ne? Ich glaube, egal. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, vermutlich ist es einfach so, wir sind 20% der Zeit sind wir ziemlich gute Autofahrer, weil wir aufmerksam fahren, wach sind, uns auf die Straße konzentrieren, vorausschauen, fahren etc. pp. 80% der restlichen Zeit sind wir eigentlich bei was ganz anderem, sind total übermüdet, müssen uns um unser Kind kümmern, was hinten drin sitzt, bla 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 bla. Da kriegen wir, in so einer Situation sind wir aber total überfordert, überhaupt mitzukriegen, wie scheiße wir fahren. Ansonsten würden wir vermutlich besser fahren. Und darum halten wir uns immer für bessere Autofahrer. Und bei Softwareentwicklung ist es, glaube ich, genau das Gleiche. Manchmal haben wir einen richtig geilen Lauf, sind richtig gut, überlegen uns was, haben alles im Blick. Und manchmal operieren wir, oder die meiste Zeit haben wir nicht die Zeit dafür, sind zu müde, sind zu blablabla, haben zu wenig Informationen, operieren so mit gesundem Halbwissen, was sich dann im Nachhinein als total scheiße herausstellt, denken in die falsche Richtung, und so weiter und so fort. Und das passiert in allen Bereichen so. Das passiert in allen Bereichen so. Aber trotzdem stellen wir uns immer hin und tun so, als ob jeder von uns die totale Kontinuität wäre und sich niemals ändern würde. Das finde ich immer total lustig.
Ein Text schreibt sich auch immer eigentlich immer so in einem Fünftel der Zeit, ja. Die man damit verbringt, wird eigentlich der eigentliche Text geschrieben, in fünf hellen Minuten sozusagen.
Genau. Und man wartet eigentlich die ganze Zeit. Prokrastiniert
man oder denkt oder geht falsche Wege und so, ja.
Genau. Und das finde ich mal das Lustige. Das ist ja auch beim Programmieren so viel, dass viele Menschen für Programmieren den Job des Tippens halten. Also nur wenn die Tasten klicken, arbeite ich. Und das ist ja beim Schreiben wahrscheinlich genauso. Also wenn du irgendjemanden hättest, der dich auf Stundenbasis dafür bezahlt, dass du schreibst, dann würde er erwarten, dass die ganze Zeit deine Hände auf klickende Bewegung über einer Tastatur machen.
Das gibt's übrigens, ne? Diese ganzen Content-Farmen, die halt wirklich so für genau. SEO und so weiter und so fort. Da sind richtig Leute eingestellt, die halt die ganze Zeit nur tippen sollen. Die haben dann halt eine extrem hohe sozusagen Anschlagsfrequenz, die sie da halt abliefern müssen. Und natürlich sollen sie wenig Rechtschreibfehler machen. Dass der Text dann am Ende keinen Sinn ergibt, ja, das Klar. ist dann egal. Hauptsache die Keywords stimmen. So.
Genau. Und das ist halt aber, wie du weißt, wenn du ein Buch schreibst, ist der Tippprozess ist eigentlich sozusagen der Prozess, der kommt, nachdem du mit dem eigentlichen Schreiben fertig bist.
Ja.
Ist beim Programmieren genau das Gleiche. Ich bin, wenn ich draußen da auf dem Facebook-Campus spazieren gehe und überlege, wie kann ich denn irgendein Problem lösen, das ist der eigentliche Programmierprozess. Und sobald
genau,
ich die Lösung.
Das mag dann immer, wenn du ihn triffst, ne? Genau. Ich bin hier gerade schon programmieren eigentlich.
Ich arbeite. Was machst du eigentlich gerade? Ich habe das irgendwann mal vor Jahren habe ich das irgendwann mal so gedacht, dass ich als ich noch selbstständig war, eigentlich müsste ich dem Kunden in Rechnung stellen, dass ich dusche. weil ich beim Duschen und beim Radfahren ins Büro, da war es ganz besonders krass, eigentlich, da hat man Zeit, darüber nachzudenken, über das Problem. Da ist man sozusagen genau in dem richtigen Modus, wo man halt auf der einen Seite ein bisschen beschäftigt ist, um nicht die ganze Zeit in sein Smartphone zu starren, auf der anderen Seite aber auch nicht beschäftigt genug, um keine Gedanken mehr für irgendwas anderes zu haben. Also dieses einfach nur da sitzen und ein bisschen Zeit hat nachzudenken, ist eigentlich meine fast produktivste Arbeitszeit gewesen. Und die einzige Zeit des Tages, die ich meinem Kunden nicht in Rechnung gestellt habe. Und das ist eigentlich, das finde ich, und das finde ich ist so eine Obersimplifizierung, die ich, also die ist einem doch, die man durchaus als Kritik an Fefe akzeptieren kann. Wobei ich auch finde, Fefe stellt sich ja hin und sagt ja so ein bisschen, ja, was kann ich denn? Also, was mache ich denn? Und es stimmt auch, er macht ja eigentlich gar nichts Besonderes. Er hat einfach.
Du scheiß Leser.
Er hat einfach sehr, sehr viele Leser. Das ist einfach das Ding. Und er, wenn er 5 Leser hätte, dann wäre es total egal, was er da macht.
Ja, das stimmt. Ja. Es ist wirklich so. Wahrscheinlich gibt es da draußen 100.000 Fefes, die wahrscheinlich mit 5 Lesern. Und das ist auch völlig okay, dann
genau,
habe ich auch nichts dagegen.
So. Genau, das einzige Problem, was bei Fefe existiert, und darum ist es auch ein bisschen schwer, ihm also man kann ihm daraus einen Vorwurf machen, aber es ist schwer.
Nee, das kann man schon durchaus, also weil er weiß, dass er diese Wirkung hat, er weiß, dass er die Reichweite hat, und von einem jeglichen normalen Menschen sollte man dafür dann auch ein gewisses Verantwortungsbewusstsein unterstellen dürfen. Und das ist einfach bei Fefe nicht da, und das ist, finde ich, eine völlig legitime Kritik.
Das ist eine total legitime Kritik, okay. Ich finde es aber ein bisschen tragisch, weil er ist ja genau deswegen so bekannt geworden, unter anderem, weil er halt eben, weil ihm diese Reflexion fehlt und ihm dann sozusagen und im Endeffekt macht man damit jetzt nichts anderes oder nichts anderes als, also man, oder man macht ein Stück weit, wirft man ihm die Basis seines Erfolgs vor, sozusagen. Du hast diesen Erfolg, darum musst du dich jetzt ändern. Und aber die Tatsache, dass er so ist, wie er ist, ist die Basis seines Erfolgs. Das finde ich, also ich will ihn da wirklich nicht verteidigen, um Himmels Willen. Mir sind wenige Menschen egaler als Fefe, und aber es ist schon lustig. Also es ist ein merkwürdiger, also ich kann auch seine Position verstehen, so dieses, aber was mache ich denn? Ich mache doch gar nichts Besonderes. Ja, das stimmt, du machst überhaupt nichts Besonderes, sondern es ist einfach die schiere Masse, die du hast, ist macht dich zu etwas Besonderem. Es bist nicht du, sondern es sind deine Leser, und deine Leser sind darum wahrscheinlich das größere Problem, als du selber bist.
Ja.
Aber ich... Ja. Aber weißt du, was ich total lustig fand?
Hat er sich herangezüchtet, ne? Also muss man schon sagen.
Ja, weil er halt so ist, wie er ist. Also es ist, und ich, wie gesagt, ich will Fefe damit überhaupt nicht verteidigen. Aber es ist einfach, was für mich Fefe so richtig zusammengefasst hat, das war irgendwo habe ich gelesen, dass Tim Pritlove fast das Fefe-Blog verhindert hätte. Sozusagen, es war so ein Teaser sozusagen, da kann man auch lesen, wie Tim Pritlove fast das Fefe-Blog verhindert. Ich finde, das ist schon mal ein Grund, dass man Tim bis ans Ende seines Lebens flattern sollte, einfach nur dafür, dass er fast das Fefe-Blog verhindert hätte.
Ja, sorry, so fast lasse ich nicht gelten.
Doch, ich finde, fast ist in dem Fall gut genug. Oder ist nicht gut genug, aber es ist immerhin aber diese
Frank Rieger hat das ja irgendwie angedingst, hat er ja, glaube ich, dann auch.
Genau, dann war das Rieger, der das angeteasert hat.
Genau.
Und der Grund dafür war, und das fasst für mich Fefe doch quasi zusammen, das war dann unter dem, Frank Rieger hat ja diesen Artikel da geschrieben bei Fefe, und dann gab es nochmal ein Sternchen unten drunter, wo Fefe nochmal was dazu geschrieben hat, wenn mich nicht alles täuscht, und auf jeden Fall diese Zusammenfassung, die definitiv von Fefe war, ja, und ich war damals kurz davor, mir so einen Blog aufzusetzen, und dann kam Tim Pritlove an und hat allen gesagt, dass sie bloggen sollen, und weil mir Sachen sagen, stimmt, die ja, sagen, dass alle das machen sollen, und das sowieso, ich dachte, dass das was mit Apple zu tun hatte, und da wollte ich das eigentlich gar nicht machen. Und das ist für mich die perfekte Zusammenfassung von Fefe. Und dann hat irgendjemand was an Apple gut gefunden, und dann wollte ich das nicht mehr. Und das ist einer der reichweitesten, reichweitenstärksten Blogger in Deutschland. Aber so ist es halt. Jedes Land kriegt die Star-Autoren, die es verdient hat. herzlichen Glückwunsch, Deutschland.
Die es gibt, ja.
Ja.
Ich fand das ja auch dann interessant, dass, also, ich hätte jetzt ja eigentlich gedacht, dass Fefe dann ja wenigstens, da er den Artikel ja bestellt hatte, und er hatte mir dann auch noch darauf geschrieben, also nicht bevor ich, also als ich dann geschrieben habe, dass ich einen schreiben werde, hat er auch irgendwas geschrieben mit immerhin, der ist ja schon mal was irgendwie. Hätte ich jetzt auch damit gerechnet, dass er den dann auch verlinkt, ne? Aber ich finde das auch also ein bisschen bezeichnend, dass er das irgendwie nicht getan hat.
Aber das finde ich ehrlich gesagt, also da kann ich mich.
Habe ich mir so mal einen Teil dabei gedacht.
Ja, aber ehrlich, da finde ich jetzt, kann man genauso gut sich hinstellen, kann sagen, okay, also er hat dir angeboten, das bei ihm zu veröffentlichen, und du hast quasi gesagt, nein, ich möchte deine Leserschaft nicht. Und da finde ich dann, könnte man, also dieser Gedanke, soll ich jetzt darauf verlinken, soll ich darauf nicht verlinken? Also
man könnte es aus Rücksicht sozusagen gemacht.
Na, er kann sagen, er möchte, ich weiß nicht, hat er deinen Namen überhaupt erwähnt, hat er überhaupt irgendeinen Namen erwähnt in den ganzen Absagen?
Ich glaube nicht.
Ich glaube nämlich auch nicht, und ich finde das, und das finde ich, kann man sagen, das hat er sozusagen, okay, ihr möchtet nicht mit mir in Verbindung gebracht werden, das akzeptiere ich, und darum werde ich euch nicht mit mir in Verbindung bringen. Das ist,
Naja, also das in Verbindung bringen, das habe ich ja dann selbst erledigt, ne? Also das habe ich ja auch gesagt, das steht ja in dem Artikel drin, dass wir E-Mail-Kontakt hatten.
Also, ja, nee, aber das finde ich, also das finde ich.
Ja, ich meine, kann man sich irgendwie so hinkonstruieren. Ich hätte es aber irgendwie damit gerechnet. Es ist doch nicht schlimm. Ich finde es nicht schlimm oder sowas. Ja. Ich fand das jetzt irgendwie interessant, so einfach. Also, ja. Weil ich, naja.
Ich finde, man muss es eben nicht negativ auslegen.
Nö, muss man auch nicht vielleicht. Ja, das hast du vielleicht recht. Ja, genau. Naja.
Ja. Dann war ja noch bei.
Der Fefe.
Der Fefe. Dann war ja noch
bei der Fefe passt auch ein bisschen in dieses Schema, das schreibe ich dann ja auch noch ganz am Schluss. Also dieses ganze Neurechten Querfront-Kram, da ist Fefe natürlich auch extrem anschlussfähig. Da wird, glaube ich, also die Schnittmenge von den Leuten, die ihn lesen, und diesen ganzen Montags-Demo-Loonies ist, glaube ich, relativ hoch. Und er selbst zum Beispiel ist ja auch mal wieder dabei, zum Beispiel Ken Jebsen zu verteidigen und so weiter und so fort. Also ich finde halt auch darüber hinaus halt Fefe echt nicht unproblematisch. So, ne? Ja. Also mit seiner Wirkung einerseits und andererseits natürlich auch mit seiner Anschlussfähigkeit in den entsprechenden Kursen. Und dass natürlich die Hacker-Netzszene da da natürlich, dass er dann einen gewissen Einfluss hat. Ich habe das jetzt nicht mit reingeschrieben, also wollte ich eigentlich ursprünglich, aber ich habe ja auch mal ein bisschen den Eindruck, dass Fefe einen Großteil der Nerds für den politischen Diskurs einfach versaut hat. Ja, und das ist einer der Gründe für das Scheitern der Piraten ist.
Also da würde ich sagen, da sprichst du ihm zu viel Macht zu. Also das ist also negative Macht. Ich glaube, wie gesagt, dass also es ist ja, die Leute haben sich ja Fefe gesucht, und Fefe hat sich ja nicht die Leute gesucht. Das ist ja nicht so, dass er hat halt vor sich hingeschrieben, und
die Kausalität ist da erstmal egal, finde ich, aber.
Ja, aber also da bin ich wirklich der Meinung, wenn das Fefe nicht gemacht hätte, dann hätte es halt jemand anders gemacht. Und also, dass er da irgendjemand versaut hätte, das glaube ich nicht. Ich glaube, die Leute haben sich halt was gesucht, was ihrem Meinungsbild und ihrer Weltsicht und ihrer Denkweise, ich glaube, es hat tatsächlich sehr viel mit Denkweise zu tun, entspricht. Und Fefe kann das halt halbwegs pointiert und hat die Zeit dafür, das zu füllen und sowas. Und darum ist er es halt geworden. Und wenn es nicht er geworden wäre, wäre es jemand anders geworden. Aber ich glaube nicht, dass...
Ich glaube ja, dass das ja immer so ein koevolutionärer Prozess ist. Ne? Also es ist ja nicht so, dass irgendwie der eine trifft den anderen und dann passt das zusammen, sondern es ist ja so, dass sich da sozusagen zwei Systeme miteinander in Verschränkung co-entwickeln. Ja, also so sehe ich das eher. Das heißt also, du hast einen Attraktor, ja, und an den Attraktor passen dann halt ganz viele verschiedene Elemente, docken sich dort an. Das macht dann wiederum den Attraktor nochmal attraktiver, weswegen dann noch mehr Elemente sich andocken und so weiter und so fort, und dann natürlich eine Struktur bilden, so, ne? Und das heißt also, und das ist dann das, was ich diese Hassmaschine nenne, was dann dabei herausgekommen ist.
Also ich habe lange darüber nachgedacht, weil ich ja mittlerweile ja fast lächerlicher, aber eine Zeit lang hatte ich ja sehr viele Follower auf Twitter oder beziehungsweise im Vergleich zu anderen Leuten hatte ich halt sehr viel mehr Follower als die meisten, habe ich nach wie vor, aber und viele Leute kamen damals auf mich zu und meinten so, naja, du hast ja auch eine unfassbare Macht, damit Menschen zu lenken oder Menschenmassen zu lenken. Und
mich zum Beispiel.
Dich zum Beispiel. Und habe mir damals sehr viele Gedanken darüber gemacht und bin eigentlich zu dem Schluss gekommen, naja, so einfach ist es halt nicht. Also es ist ja nicht so, dass ich, also die Leute sind ja auch nicht doof, also oder also sind ja, ist ja nicht so, dass ich da jetzt plötzlich alles reinschreiben könnte und es wäre
so einfach ist es natürlich nicht.
Genau, klar. Sondern ich habe das, für mich habe ich so das Bild eines Surfers, also das wirklich das hier kalifornischen Surfers im Meer gefunden, also der auf sozusagen der auf der Welle surft und ich war derjenige, der auf dieser Welle gesurft ist. Und das heißt nicht, dass ich die Welle aufhalten kann, indem ich von meinem Surfbrett ab... Ich war
damals schon im Herzen Kalifornien.
Ne? Ich war damals schon im Herzen Kalifornien. Ja, ich habe ja dieses, es gibt ja dieses Lied, ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber es gibt so dieses eine Lied, ich glaube von den Red Hot Chili Peppers oder sowas. So, California.
Californication.
Nee, ich mein ein anderes. Es gibt so dieses, wo sie einfach nur California, here we come, und wo ich schon früher immer aus voller Seele mitgebrüllt habe. Nee, was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, und alles, was man sozusagen, oder das Wesentliche, was man macht, das ist ein Talent, wenn man viele Leute sammelt, also eben sei es auf Twitter, sei es in seinem Blog oder sowas, ist halt diese Welle besonders gut reiten zu können. Das heißt aber nicht, dass man die Richtung dieser Welle ernsthaft beeinflussen kann oder dass man sich dieser Welle gar in den Weg stellen könnte oder dass man hier mal eben, das ist ja dann immer so ein häufiges Missverständnis, dass dann irgendwelche Werber ankommen und sagen, ah, guck mal, du hast doch da bei den Netzsperren, da bist du doch voll mitgegangen, kannst doch hier für unsere Browser auch mal Werbung machen, kannst doch genauso eine Welle machen. Und bloß weil man Surfer ist, kann man keine Wellen machen, sondern man kann nur die Wellen, man kann nur gucken, ob der Wind gerade geeignet ist und die Wellen gerade gut sind und man sie nutzen kann, um darauf zu surfen. Und dann kann
aber
man
die Welle ist nicht total unabhängig von dir. Das ist genau der Punkt. Also sie ist halt klar, du kannst sie nicht einfach erzeugen und du kannst sie nicht steuern, aber sie ist nicht unabhängig von dir. Also ich gucke mir halt zum Beispiel schon an, wer ist denn da eigentlich, wer mich da liest, wer ist das eigentlich, wie die so drauf sind und wie so ticken. Und das kriegt man dann ja manchmal auch mit, ne? Und da gibt es dann durchaus auch Beispiele, wo ich mich dann ein bisschen erschrecke, aber so im Großen und Ganzen kann ich schon sagen, dass ich, glaube ich, durch mein mediales Schaffen dann doch ein ganz anderes Klientel herangezüchtet habe als Fefe.
Naja,
ich glaube, man muss da so ein bisschen dran denken wie so ein Ökosystem. Ja? Das ist nicht eine Welle, sondern es ist so ein Ökosystem. Und wenn du halt zum Beispiel einen dominierenden Faktor innerhalb eines Ökosystems hast, keine Ahnung, sei es irgendwie ein großer Baum oder sei es irgendwie eine bestimmte Gräsersorte oder wie auch immer, dann kann man zwar nicht sagen, dass dieses Element jetzt dieses Ökosystem total bestimmt im Sinne von ihr marschiert jetzt alle nach da und ihr marschiert jetzt alle nach da, aber die Entwicklung des Ökosystems hat schon extremen Einfluss dadurch bekommen, dass dieses Element da ist einfach. Ja, so sehe ich das eher. Das ist nicht, klar, es wäre auch ohne dieses Element ein Ökosystem, aber es sähe wahrscheinlich völlig anders aus.
Also ich glaube, dass, also was du meintest gerade mit, du hast deine Leserschaft zurechtgezüchtet, ich glaube in erster Linie ist es dadurch, nehmen wir mal an, du würdest anders schreiben. Ich glaube nicht, dass deine Leser sich dadurch ändern würden, also dass die Person, also sozusagen, das ist nicht so, dass du eine feste Gruppe von Lesern
hättest.
Andere
Leser, doch.
Sondern du hättest andere Leser. Also einige würden gehen und dafür würden andere kommen.
Es wären erst, genau.
Aber die Leser, die dafür, genau, also genau. Nehmen wir mal an, du würdest jetzt sagen, ich schreibe jetzt um 30% klüger, wie auch immer das jetzt gehen sollte, jetzt mal so als Beispiel, damit meine Leser
geht
klüger.
Gar nicht, ich schreibe schon 100%
klüger. Ja, das stimmt, tut mir leid, wie konnte ich das nur. Jetzt, okay, nehmen wir mal an, du schreibst jetzt einfach blauer, als einfach jetzt irgendwie einen Vergleich zu haben, der jetzt gar nicht geht. Ich glaube nicht, dass es dazu führen würde, dass deine bisherige, also bei einigen würde es vielleicht wahrscheinlich dazu führen, dass deine Leserschaft sagen würde, okay, hey, der Michi schreibt jetzt blauer, jetzt finde ich blauer plötzlich toll. Ich glaube, es würde einfach dazu führen, dass die Leute, die deinen blaueren Schreibstil nicht mögen, tendenziell abwandern würden und dafür aber andere Leser kommen würden, die deinen blaueren Schreibstil mögen. Und die Leser, die du sozusagen verlierst, die sind nicht weg, sondern die suchen sich halt jemand anders einfach. Das hat
genau, aber ich Warte mal, ich würde schon sagen, es gibt ein, ich würde, einige Leser würde ich anbläuen, ja.
Ja.
Andere Leute würden halt abwandern, keine Frage. Irgendwie, die würden sagen so, ey, blau hat der Sinn noch alle.
Genau.
Ich gehe dann jetzt wieder zu meinem schönen Rotton. Und ich würde halt neue blaue Leser herandingsen. Aber da musst du ja überlegen, dass halt dort auch nochmal so ein interner, die Leute sind ja auch noch untereinander vernetzt. Das heißt also, ja. Man fühlt sich dann ja auch wohl oder nicht wohl in einem Milieu. Das ist dann ja nicht nur, das sind ja alles interdependente Prozesse sozusagen. Ja, das heißt also, man liest ja auch zum Beispiel eine bestimmte Zeitung, weil man zum Beispiel zu einem bestimmten Milieu oder einer bestimmten ideologischen Gruppe gehört oder so etwas, ja. Und das ist jetzt, ich habe da jetzt nicht so eine Marke wie, keine Ahnung, die Jungle World oder sowas, aber halt schon so auch ein bisschen, ja.
Ja, na klar.
Und deswegen kann ich schon gucken und ich kann mir schon gucken, so wer liest mich so und wer findet die Sachen gut, die ich mache. Und dann kann ich halt gucken, ob dieses Ökosystem, das ich da sozusagen erschaffen habe oder nicht erschaffen habe, das sich halt angedockt hat oder wie auch immer, wie man das nennen möchte, ob das halt zu mir passt und ob es mir irgendwie angenehm ist, ja, ob ich das irgendwie, ob ich dahinter stehen kann. Und wenn ich zum Beispiel Fefe wäre, ja, und Linus hat ja damals dieses Refefe gebaut, ja, wo dann halt die Kommentarfunktion unter diesem Mirror von ihm war. Und wenn ich dann in diesen Abgrund, der eigentlich ein Spiegel ist, ja, sein sollte, diesen Abgrund geschaut hätte an Fefe Stelle, dann hätte ich mir in dem Moment wirklich, wirklich, wirklich meine Gedanken gemacht, hätte gesagt so, oh Scheiße, ich habe hier irgendwie einen Großteil meiner Leser sind wirklich widerlich menschenverachtende Arschlöcher, die meine eigenen Arschlochheit nochmal einen drauf toppen, ja. Und das ist schon mal nicht so einfach. Und und an seiner Stelle hätte ich da wäre ich von mir selbst erschrocken. So. Also das würde ich nicht machen.
Also da stimme ich dir.
Würde ich mich nicht wohlfühlen mit.
Da stimme ich dir zu. Dass, also du hast sozusagen, also ich glaube, dass der Einfluss, den man hat, relativ begrenzt ist auf die Menschen. Aber das heißt nicht, dass man deswegen in dem Moment, in dem man feststellt, dass man mit seinem Schreiben eine bestimmte Schicht von Menschen erreicht, dass man deswegen dann das weitermachen sollte. Wobei es ist auch schwer. Also ich meine, zum Beispiel, ich habe mein berühmtester Tweet hier, dieses, ihr werdet euch noch wünschen, wir wären Politik verdrossen. Ich hatte mir irgendwann mal überlegt, aus diesem Tweet einen Republika-Vortrag zu machen. Leider habe ich verpeilt, die ganzen Quellen zu sichern. Und das ist nun mein meistzitierter Tweet, den ich überhaupt, und der ist in massenhaft Überschriften von Zeitschriften, also bei Spiegel Online und so verwendet worden, wo ich immer lustig finde, dann meistens abgewandelt in einer Form, in der er überhaupt nicht mehr schlagkräftig ist. Aber es ist halt, wenn man, also ich habe dann irgendwann mal angefangen, eine Google-Suche nach diesem Tweet dann zu machen, sozusagen immer, automatisiert mit Google Alerts. Aber du glaubst nicht, in wie vielen Nazi-Foren, wie Max Winde schon sagte, ihr werdet euch noch wünschen, wir wären Politik verdrossen.
Ja gut, und, ja klar, das hat man dann nicht mehr unter Kontrolle, klar.
Genau, das hat man dann nicht mehr unter Kontrolle. Und das ist, soll ich mich davon beeinflussen lassen, dass jetzt irgendwelche Nazis, dass irgendwelche Idioten, kann auch Fefe argumentieren, ich habe hier halt meine Meinung und die sieht halt so und so aus. Soll ich jetzt meine Meinung ändern, nur weil sie von Idioten aufgegriffen wird? Und das ist kompliziert.
Nein, das würde ich dann jetzt auch nicht sagen. Ne? Also, aber wenn jetzt diese Nazis jetzt deinen Twitter-Feed abonniert hätten, dann würde ich mir an deiner Stelle durchaus Gedanken machen.
Ja, was meinst du?
Das ist eben ein Unterschied, also finde ich. Weil ich halt tatsächlich ein ähnliches Problem habe, also beziehungsweise, ne, also so ein ähnliches Problem insofern. Ich habe ja mal diese Idee der Plattformneutralität groß gemacht irgendwie und aufgeschrieben. 2010 war das erste Mal in dem FAZ-Blog, dann habe ich eine Keynote gehalten bei der SIGINT darüber und so weiter und so fort. Und das war dann auch relativ populär bei den Piraten.
Sehr spannende Gedanken.
Genau, war auch zu dieser Zeit ein spannender Gedanke, hatte aber ein paar Fallstricke, so, ne, die ich damals noch nicht gesehen habe, die ich damals noch nicht gedacht habe. Und interessanterweise ist dieses Konzept jetzt, hat sich auch verselbstständigt. Es hat sich nämlich verselbstständigt und zwar genau in die Kanäle, wo man das eigentlich nicht haben will. Also dieses erste Mal, dass mir der Begriff wieder begegnete, war tatsächlich im Koalitionsvertrag, wo es darum ging, dass die zum Beispiel Suchmaschinenbetreiber dazu auffordern wollen, sozusagen eine Plattformneutralität zu installieren. Mhm. Also auch wirklich mit dem Begriff und so. Und also auch den ganzen Gedankengang, der dazugehört, also das heißt eine neutrale Plattform schaffen, das irgendwie Gleichbehandlung etc. pp. Also was man jetzt auch mit Suchneutralität irgendwie sozusagen bedingst, was natürlich aber ein Passus war, der von den Springer-Lobbyisten da reingebracht wurde, um ihr konzeptionell gescheitertes Leistungsschutzrecht halt mit so einer Plattformneutralität dann doch irgendwie noch viabel zu machen. Mhm. Jetzt gerade letztens war dann auch eine Konferenz, das hatte mich irgendwie Public Thorsten, also Thorsten Kleins drauf hingewiesen, die sich im Endeffekt, da war der Begriff jetzt nicht genommen, es hieß dann anders irgendwie, ich weiß nicht mehr wie, aber im Endeffekt auch dieses Plattformneutralitätskonzept sozusagen besprochen wurde. Es war hauptsächlich Juristen, die da eingeladen wurden, unter anderem aber auch Christoph Käse, ja, ja. Unser Cheflobbyist des Leistungsschutzrechts und so weiter und so fort. Mhm. Und da habe ich dann auch eine E-Mail hingeschickt übrigens, habe dann halt gesagt, so hier, ich habe diese Idee damals in die Welt gesetzt und ich stehe da jetzt kritisch dazu und ich würde ganz gerne auch was dazu sagen, haben sie dann aber gesagt, so nein, das ist ja eine juristische Fachkonferenz, sie können da nicht kommen und so. Keine Ahnung. Also ich nehme an, dass das auch wieder
da
so ein Lobby-Ding
ist. Da könnten ja die Juristen neue Ideen mitnehmen.
Und so weiter und so fort, um dann halt irgendwie da, genau. Das Problem der Plattformneutralität, um das kurz mal aufzugreifen, ist nicht ganz einfach. Die Plattformneutralität, die ja sagt, irgendwie auf einer gegebenen Plattform sollen alle Kommunikationen oder so etwas gleich behandelt werden. Also ganz grob gesagt, ne? Also Übernahme dieses Konzepts aus der Netzneutralität, ja. Und du kommst da aber halt in Schwierigkeiten, denn dieser Plattformbegriff ist natürlich extrem vage. Vor allem, wenn du ihn einfach so blind applizierst, muss ich nochmal auseinandergrübeln. Also so eine Plattform basiert ja wiederum immer auf einer anderen Plattform. Also Plattform ist so ein geschichtetes Konzept. Also beispielsweise, ja, irgendwie, keine Ahnung, dass Facebook basiert auf der Technologie des Webs als Plattform. Ja, wiederum das Web wiederum als Plattform basiert auf TCP/IP. Ja. Mhm. Und das heißt, du hast so eine vertikale Schichtung. Und so kannst du das halt mit allen möglichen Geschichten nehmen. Und wenn du jetzt aber halt schon eine Unwucht, eine Nichtneutralität in einer Plattform drin hast, zum Beispiel, sagen wir mal, die Netzneutralität ist außer Kraft gehebelt, ja, dann führt das dazu, dass diese Ungleichbehandlung auf der untersten Ebene sich dann halt genau durch die Plattformneutralität auf den anderen Ebenen wiederum weiter fortsetzt, ja. Das heißt also, keine Ahnung, du priorisierst Facebook-Chat, ja, vor anderen Sachen und dann sozusagen TCP-IP-Ebene und dann hast du halt auf der Web-Ebene halt auch schon keine neutrale Plattform mehr, sondern dann ist halt einfach Facebook bevorteilt gegenüber seinen Mitkonkurrenten. Ja. Was dann wiederum und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, was halt passiert ist halt, wenn du halt schon diese Unwucht hast und dieses Leistungsschutzrecht ist so eine Unwucht. Du sagst halt, okay, wir zwingen bestimmte Anbieter von Aggregationsdiensten dazu, einen Rechtsvertrag einzugehen mit Content-Providern, also mit Zeitungen und so weiter und so fort. Ja, das ist ja so ein bisschen die Idee der Geschichte. Die müssen zahlen. Dann kannst du, wenn du eine gesetzliche Neutralitätsforderung dann sozusagen an die Plattformbetreiber stellst, ist das eigentlich nichts anderes als nur die Durchsetzung dieser unteren Ebene, dieser unteren Unwucht, ja, indem du sozusagen die Plattformbetreiber dazu verpflichtest, alle zum Beispiel halt, ne, dass du halt keine also du hast halt auf der unteren Ebene hast du halt festgelegt, man muss für Content zahlen, also für Aggregation von Content zahlen, ja. Dann bleibt natürlich den Suchmaschinen zum Beispiel zu sagen, so wie halt Google auch gemacht hat, okay, dann aggregieren wir euren Content halt nicht mehr, ja. Mhm. Und dann kommt dann halt aber die Plattformneutralitätsforderung, die dann gesetzlich verankert wird, die dann sagt, pass mal auf, Google, nein, wir zwingen dich jetzt einfach dazu, und zwar im Sinne der Gleichbehandlung, ja, musst du alles aggregieren. Mhm. Das heißt mit anderen Worten, du musst auch diesen Vertrag eingehen. Ja? Mhm. Also das heißt mit anderen Worten, also die Plattformneutralitätsforderung auf der einen, auf der höheren Ebene ist dann setzt dann die Nichtneutralität der unteren Ebene durch.
Ja. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Eventuell habe ich gleich noch ein anderes Beispiel dafür, wenn wir aufs nächste Thema kommen. Aber ja, also das ist natürlich, stimmt, da hast du absolut recht. Es müssen alle, also so alle Schichten dieser Plattform müssen neutral sein, damit die...
Genau. Und je tiefer diese Schicht ist, desto neutraler muss sie eigentlich sein. Ne? Das ist, glaube ich, so ein
klar, bisschen der Punkt. Und ich finde diese Forderung an, das ist ja immer das Zweischneidige daran, dass ich finde ja diese Forderung an Google durchaus nicht unberechtigt. Also ich möchte nicht, dass Google seine eigenen Dienste bevorzugt in den Google-Suchergebnissen. Ist für mich als Konsument sozusagen am besten. Und aber natürlich ist mir klar, dass Springer diese Forderung aus anderen Gründen aufstellt, als ich die aufstelle. Und dass Springer Großteile der Neutralität total egal sind, solange dieser eine Punkt, auf den es ihnen ankommt, da ist. Und das ist klar, da hast du recht, aber ich finde trotzdem, dass das macht doch deine Theorie nur etwas komplexer, aber nicht weniger valide.
Ja, klar, also ich habe sie ja auch im Buch drin, allerdings halt mit irgendwie sozusagen drei Warnhinweisen sozusagen, ja.
Aber ehrlich gesagt, das finde ich ja so ein bisschen so wie zum Beispiel die Forderung nach Meinungsfreiheit. Die ja durchaus eine berechtigte ist und die ja quasi genau die gleichen Probleme hat wie deine Plattformneutralität.
Genau.
In dem Fall. Die ist ja, aber das ist ja trotzdem sehr Meinungsfreiheit prinzipiell eine gute Forderung und eine wichtige Forderung, auch wenn sie mit 20 Sternchen versehen wird, werden muss. Und das ist ja eher eine Forderung, also ich würde ja eher sagen, das gerade von dir gebrachte Beispiel stärkt diese Forderung nach Plattformneutralität eher noch, als dass es schwächt, sondern es sagt halt nicht nur, okay, es reicht nicht nur, wenn da eine Plattform mittendrin, also man kann nicht in einem System, in dem niemand seine Meinung sagen kann, kann man nicht einen Raum einrichten, in dem man plötzlich seine Meinung sagen kann und damit ist alles gut, sondern man braucht diese Meinungsfreiheit auf allen Ebenen.
Genau. Und also es gibt dann noch ganz viele andere Beispiele, also beispielsweise die Piraten, die dann sagen, so wir sind Postgender, uns interessiert das Geschlecht der Frauen nicht, was dann im Endeffekt nur dazu führt, dass halt die strukturelle Benachteiligung, die halt eh schon sozusagen in der unteren Schicht vorhanden ist, halt einfach weiter fortgesetzt
dass
wird,
dass man die einfach
bei der Piraten einfach gesehen hat, ja?
Dass man ein gutes Werkzeug hat, sie zu ignorieren.
Genau, und die Meinungsfreiheit ist insofern auch gut, dass du sagst, zum Beispiel, ein gutes Beispiel, weil wenn du sagst, okay, hier anything goes, du kannst halt alles sagen und dann verwandelst du deine Plattform oder deinen Chat oder was weiß ich in so eine Trollhöhle, wo du dann halt auch einfach bestimmte Leute dann natürlich einfach vergraulst dadurch, was dann wiederum auch sozusagen deinem eigenen Anspruch an Neutralität halt total widerspricht, weil du dann natürlich plötzlich dann halt einfach so ein implizites Ausgrenzen hast, das halt nicht explizit ist, aber halt trotzdem wirkmächtig, ja. Also bestimmte Leute trauen sich dann halt nicht mehr in dein Forum oder was weiß ich. Das heißt also mit anderen Worten, man muss diese dieses Neutralitätswort ist wirklich, wirklich, wirklich mit ganz, ganz, ganz ganz heißes Eisen, so dass man echt vorsichtig sein sollte.
Ich finde Bitcoin, finde ich ja persönlich ein gutes Beispiel dafür. Also ich finde Bitcoins technisch sehr, sehr spannend. Ich finde, und es gibt ja sozusagen diese Freiheitsimplikationen, die immer wieder genannt werden, sozusagen dieses, also ich glaube erstens, dass die mittlerweile widerlegt, aber dieses, da können wir uns frei vom Staat machen und von allen, die uns kontrollieren wollen, bla 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 bla. Aber ich glaube, dass gerade Bitcoins dadurch, dass sie wenn sie sich dann durchsetzen würden, gerade dadurch, dass sie so neutral sind, eigentlich nichts weitermachen, als den Status quo zu zementieren. In dem Moment sozusagen, in dem der Staat das Geld nicht mehr kontrollieren könnte, wäre Steuerhinterziehung Tor und Tür geöffnet. Du könntest sozusagen Diebstähle nicht mehr ernsthaft bekämpfen. Und es würde im Endeffekt nur dazu führen, dass diejenigen, die jetzt schon viel haben, noch mehr haben und diejenigen, die jetzt schon wenig haben, noch weniger haben. Und das ist etwas, wonach...
Ja, genau, das ist halt so diese libertäre Herangehensweise,
genau. Ja. Und das ist etwas, wo nach, zumindest nach meiner Einstellung, der Staat eigentlich massiv gegenkämpfen sollte. Nämlich er sollte dafür sorgen, dass dieses Feld eher auszugleichen, also dafür zu sorgen, dass diejenigen, die mehr haben, eben ein bisschen weniger haben und diejenigen, die wenig haben, wenigstens ein bisschen mehr haben. Und das ist natürlich so dieses dieser Neutralitätsbegriff ist natürlich oft einfach nur eine verbrämte Aussage von, es soll alles so bleiben, wie es ist. Ich finde das an einem anderen Beispiel, jetzt wo wir gerade bei dem Thema Meinungsfreiheit waren, es gab ja auch über Ostern gab es ja diese Heise-Diskussion, ich weiß nicht, ob du die mitbekommen hast, wo Heise da irgendwie ein Forum dicht gemacht hat. Es gab bei Heise gab es einen Artikel über eine Chefin. Eine
Transgender-Frau, ne?
Eine Transgender-Frau, die irgendwie CEO oder CTO oder ich weiß nicht, von irgendeiner Firma war. Ich hab die genaue Geschichte, ich habe sie nicht mal gelesen. Es ist nicht mal so, dass ich sie vergessen hätte, sondern ich habe sie gar nicht gelesen. Und offensichtlich hat Heise darüber berichtet und in dem Heise-Forum tobte dann eine sexistische, rassistische, ein Mob sozusagen, der, was ja nun in Heise-Kommentaren keine extreme Seltenheit ist, aber der offensichtlich schlimm genug war, dass Heise sich entschlossen hat, dieses Forum dann zumindest vorübergehend zu schließen. Und Jürgen Kuri hat darüber auf Facebook sehr emotional geschrieben sozusagen. Und
das erste Mal, dass sie ein Forum geschlossen hätten. Ne?
Genau. Und er hat das dann mit am Ende sozusagen, aber er wird nicht aufgeben, weil und hat dann ihren Namen vergessen, die Meinung, also sozusagen, wir müssen die Meinungsfreiheit verteidigen, die Meinung des und selbst eine Meinung, die mir nicht liegt, ist immer wie war das Zitat?
Das wird ja Voltaire zugeschrieben, ne? Also ich teile ihre Meinung nicht, aber ich würde dafür sterben, dass sie äußern dürfen oder sowas heißt.
Genau, also die Freiheit ist immer auch in erster Linie Freiheit, dass anderen anders denken.
Ach so, das ist das Rosa Luxemburg.
Rosa Luxemburg, genau. Und da finde ich und ich habe dazu kommentiert, also ich habe mich ein bisschen gefreut bei dem Kommentar, war vielleicht ein bisschen zu zugespitzt, aber ich habe kommentiert, also dass das Heise-Forum aufrecht zu erhalten, weil es einem um die Meinungsfreiheit geht, ist genauso, als ob man den Schimmel im Bad nicht entfernt, weil man die Flora und Fauna schützen möchte. Also es ist.
Ich finde das ziemlich gut.
Und
ja, stimmt. Also ich bin für Naturschutz und deswegen mache ich den Schimmel im Bad nicht weg.
Genau, und das ist, also es ist, ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der man seine Meinung, also das ist, ja. Wir mangeln nicht an Meinungsfreiheit und gerade die Meinung, also und das ist was glaube ich gerade deine Plattformneutralität, also Heise stellt diese Plattform zur Verfügung. In der Hoffnung, dass da möglichst neutral und möglichst ohne Einfluss von außen die Leute ihre Meinung austauschen können. Was aber
da kein vernünftiger Mensch mehr reinschauen kann.
Genau, was dazu führt, dass du einen furchtbaren Mob hast, der halt alles niederbrüllt, was nicht seiner Meinung entspricht. Und
das ist genau der Punkt. Also das ist halt, Heise kommt auch einfach sozusagen, weil sie auch einer der frühesten waren, die in diesem Internet rumexperimentiert haben, die kommen halt auch noch so aus einer Zeit, in der es halt diese relativ naive, utopische Idee der Meinungsfreiheit sozusagen galt, die ich übrigens auch lange vertreten habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ja.
Also da muss der mache ich mich auch schuldig.
Schuldig, man hat halt eine Idee und die stellt sich nachher als falsch raus. Es ist ja passiert.
Ja, aber es ist, Genau. Und diese Art von Meinungsfreiheit hochzuhalten, das ist ja, das war eine lange Zeit auch so eine Art Hobby der Nerds, ja. Und das hat natürlich eine gewisse Tradition und deswegen kann ich auch schon verstehen, warum Heise da nicht einfach total von abrücken kann, weil es halt irgendwie bei ihnen sozusagen so in der DNA liegt. Aber andererseits hast du eigentlich recht, das kann keiner mehr ernst nehmen. Das hat auch keinen diskursiven Mehrwert. Das bringt niemanden voran. Das ist absolut verzichtbar. Ja.
Ne, ich würde sogar so weit gehen, dass, also das ist jetzt das, was, vielleicht sind wir jetzt wieder ein bisschen bei der Fefe-Diskussion, aber ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass Heise damit dazu beiträgt, die Meinungsfreiheit einzuschränken mit diesem Forum. Weil halt dadurch, dass sie dieses Forum bieten, in dem jeder seine Meinung theoretisch sagen kann, aber in der Praxis dann doch wieder diejenigen, die eine andere Meinung haben, einfach niedergebrüllt werden, sorgen sie dafür, dass bestimmte Meinungen da nicht stattfinden können und damit in einem bestimmten Diskurs einfach nicht stattfinden können. Und eigentlich sollte es doch, und ich glaube, dazu gehen gerade die Zeitungen ja mittlerweile massiv über, indem sie knallhart moderieren, sofern sie noch, also, oder zumindest probieren zu moderieren, sofern sie da noch Kommentare überhaupt zulassen. Nämlich, wenn du, dass du halt die Meinungen, die normalerweise niedergebrüllt werden, dass du einfach dafür sorgst, dass sie auch gehört werden können. Und das ist, ja, das ist was, also ich fand ich schätze Jürgen Kuri sehr und ich verstehe auch diesen Idealismus dahinter, aber ich fand,
ich bin ein bisschen übel genommen, dass er da bei Fefe da gejubiliert hat.
Tja, also, aber ich fand seine Meinung da ein bisschen naiv und was auch, ich habe dann auch geschrieben, es mag sicherlich gute Gründe geben, dieses Forum weiter zu betreiben. Vielleicht ist es ja auch für Heise einfach wirtschaftlich sehr relevant, das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber
das sind dann ihre Hardcore-Fans, die haben auch nichts anderes, ne? Die sind, glaube ich, auch echt ein paar, ich glaube, dass da so ein paar Hausgeister rumschwirren, die da schon seit Jahren sich eingerichtet haben.
Total.
Und dass das deren Leben ist, ja. Und du würdest im Endeffekt, es ist fast so eine Sozialstation da
irgendwie. Die man trotzdem mag, obwohl sie total Idioten sind. Können wir über Top Gear nochmal reden, über die Einstellung, apropos Idioten. Ja,
Top Gear, das ist auch eine interessante Geschichte, ne, weil dort sich ja auch extremer Hass auch gerade zusammengebraut hat, ja. Erzähl du mal, du bist ja der Fan der
Sendung. Genau, ich guck die sehr, sehr gerne. Es ist, obwohl ich, also Top Gear ist eine Autoshow, die ich glaube, die Macher dieser Sendung sind sich dessen durchaus bewusst, die ich glaube, sie haben es sogar so formuliert, von Dinosauriern betrieben werden, die vom Aussterben bedroht sind. Und es ist eine Sendung, die halt quasi gegen die Vernunft kämpft, die halt Autos, die Verbrennungsmotoren haben, hochhält und immer die schnellsten Autos und sowas. Und ich finde diese Sendung, ich habe mir die sehr gerne angeguckt, weil sie einfach unfassbar unterhaltsam war und weil, wenn man auf der Couch beim Sendung gucken eingepennt ist und eine Viertelstunde wieder später wieder aufgewacht ist, hat man überhaupt nichts verpasst, sondern man konnte einfach zwischendurch abdriften und ja, eben ist ein schnelles Auto im Kreis gefahren, jetzt fährt immer noch ein schnelles Auto im Kreis, kann also man kann ohne Unterbrechung weitergucken, auch wenn man eine halbe Stunde gepennt hat mitten in der Sendung. Und aber ich bin trotzdem, also hier mit Jeremy Clarkson, also dem Hauptmoderator und demjenigen, der das, glaube ich, das Ganze auch zusammenhält, ich möchte mit denen nicht in einem Raum sitzen müssen, weil ich glaube, der ist das totale Arschloch. Ich glaube, der ist einfach, ich wette, er ist, also Sexismus ist bestenfalls leicht übertüncht worden in der Sendung. Ich wette, dass er homophob ist. Offensichtlich ist er rassistisch wegen diesem Ausfall jetzt. Und er ist einfach.
Genau, er ist rausgeflogen wegen einem rassistischen Ausfall. Ne?
Also
es weiß ja nicht jeder hier,
wer. Genau, er ist ausgeflogen wegen, also ein rassistischer Ausfall ist jetzt fast mal, also ich glaube, also es gab einen rassistischen Ausfall und er hat einem aus seinem Team blutig geschlagen. Also der musste ins Krankenhaus danach.
Stimmt, ja.
Also das ist wirklich jenseits von jeder, es ist gar keine Frage, dass diese Sendung, dass das danach nicht weitergehen kann. Und es ist natürlich wieder vielsprechend, dass jetzt derjenige, der da zusammengeschlagen wurde, dass der jetzt in den sozialen Medien angegriffen wird von irgendwelchen Fans, die sagen, ja, hättest du halt nicht zur Anzeige gebracht. Was das Lustige ist, er hat es auch nie zur Anzeige gebracht, sondern es hat halt jemand anders. Sondern er hat, also was er gemacht hat, er hat auf die Fresse gekriegt und hat eingesteckt und hat nichts gemacht. Und er kriegt jetzt dafür, und er wird selbst dafür noch angegriffen, dass er sozusagen, warum, also dass er nicht besser ausgewichen ist, als er von Jeremy Clarkson zusammengeschlagen worden ist. Also das ist jetzt, das ist wirklich mal ein so, also es gibt nicht viele.
Er ja,
was?
Genau, und da wird er ja auch von diesen ganzen Masku- Leuten da extrem jetzt Support, also die demonstrieren jetzt für ihn. Die sind mit einem Panzer vorgefahren.
Was?
Hast du das nicht mitgekriegt? Nee,
das habe ich nicht mitgekriegt.
Die sind in London vor die BBC-Zentrale mit einem Panzer gefahren.
Oh mein Gott.
Mit einem richtigen Panzer.
Also und jetzt hat nicht was gebracht.
Mit bewaffneten Panzer, so mit irgendwie, mit dem sie schießen können, aber halt einen echten Panzer, ja. Und haben da demonstriert, dass sie den da wieder einsetzen sollen. Mhm. Also das sind so richtig, Alter,
was können wir denn mal machen, um darauf hinzuweisen, dass wir vernunftbegabte Menschen sind, die einfach nur eine Forderung, lass uns mit einem Panzer vorfahren. Also Leute in deren Weltbild das Sinn macht.
Das ist unglaublich, diese Typen, ey.
ja, also. Aber es ist halt. Genau. Und hier der eine Co-Moderator von ihm, dessen Namen ich jetzt gerade nicht mehr weiß, der hat halt offensichtlich, gibt so ein paar Bilder von ihm, wo er halt vor die Kamera getreten ist. Und der hat dann auch irgendwo gesagt, naja, ich habe schon öfters gesagt, dass ich weiß nicht mehr, er hat's sehr britisch freundlich ausformuliert, aber also ich übersetze es jetzt einfach mal mit, ich habe schon immer gesagt, dass Jeremy Clarkson ein totaler Vollidiot ist. Aber auf der anderen Seite ist er trotzdem ein sehr liebenswerter Mensch und ich mag ihn. Und das war sozusagen sein Statement zu dieser ganzen Sache. Und ja, vielleicht hat die Heise-Redaktion da einfach ihre kleinen Eingeborenen in ihrem Forum, denen sie nicht das Ökosystem und dann entreißen will, indem sie dieses Forum zumacht. Wer weiß.
Ja. Keine Ahnung.
Es gibt viele Idioten da draußen und sie werden nicht weniger werden.
Das wollte ich eigentlich noch anschneiden, aber ich muss jetzt gleich los.
Ach, schade.
Aber ganz kurz vielleicht nochmal. Für viele dieser Phänomene, über die wir heute geredet haben, also das heißt, diese ganzen ja komischen Szenen, die sich da so zusammenbrauen, ne? Also von so Fefisten über Maskulinisten, über Heise, Trolle und so weiter und so fort. Das sind alles so, ich glaube, so wachsende auch Probleme, die wir im Internet haben, die meines Empfindens nach nicht so richtig adressiert werden in dem Diskurs, den wir führen. Also ich habe manchmal den Eindruck, dass wir als Netzgemeinde oder Netzszene oder wie auch immer so eine Art Außenfeinde bekämpft haben, ne? Also keine Ahnung, der Staat will das Netz kontrollieren und regulieren, yeah, und überwachen und die Politiker und die Netzkonzerne und so weiter und so fort. Ja, also das halt immer so eine Art außenpolitische Agenda gefahren wurde, was Netzpolitik angeht, ja. Und dass wir jetzt aber langsam, wird mir mein Eindruck, dass wir halt langsam zu so einer eine Netzinnenpolitik brauchen. Ja? Das ist kein Witz. Also so eine Netzinnenpolitik im Sinne von, wir haben hier netzintern und netzinduziert Issues,
ja, klar,
die hier passieren, die wir bisher ignoriert haben oder die wir bisher nur so am Rande diskutiert haben, die aber mal drängender werden, wenn wir halt tatsächlich wollen, dass das Netz irgendwie ein lebenswerter Ort ist. Und das ist etwas, was zum Beispiel halt bei Netzpolitik.org oder bei irgendwie ein Logbuch Netzpolitik oder so etwas, das sind Themen, die finde ich da viel zu wenig stattfinden. Wenn du zum Beispiel nach Amerika guckst, also beziehungsweise in den englischsprachigen Raum, und dir anguckst, was da unter diesem ganzen Gamergate abgeht, ne? Das ist ja nochmal so eine ganz eigene Geschichte.
Ja, ja.
Das ist ja richtig Krieg, was da passiert, ja. Und zwar schon seit irgendwie mittlerweile über einem Jahr. Dass da halt, das ist ein Kulturkampf. Das ist richtig, richtig krass. Und das geht auch weiter. Das ist nicht nur die Gamer-Szene, das ist jetzt irgendwie die Science-Fiction-Szene. Ist jetzt letztens, gab es ja jetzt auch einen Incident. Die Wikipedia ist davon relativ offen jetzt gerade war das ein Teil dieses Kampfgebietes. Das sind unglaublich dezentrale, unglaublich und natürlich in erster Linie mit virtuellen Mitteln ausgetragene Kulturkämpfe, aber in einer riesengroßen Breite und Relevanz, dass das eigentlich nicht mehr, dass man eigentlich nicht mehr dran vorbeikommt, das eigentlich krass zu thematisieren.
Es sind gesellschaftliche Konflikte, die im Netz ausgetragen werden. Ist ja eigentlich nur logisch. Das Netz ist Teil geworden, also es ist sozusagen unsere Kommunikationsplattform überhaupt geworden. Ist ja logisch, dass da auch gesellschaftliche Konflikte ausgetragen werden. Ist ja auch gut, wenn da gesellschaftliche Konflikte ausgetragen werden. Also
ja, ich würde aber das nicht ganz so einfach sehen. Also du hast recht, sind das allgemeine gesellschaftliche Konflikte, die da ausgetragen werden, aber die im Netz eine völlig andere und davon losgelöste Dynamik erhalten. Also ich glaube, vor im Netz gab es einfach zum Beispiel keine Masku-Szene. Die gab es einfach nicht. Die haben sich im Netz assembled, ja, und sich den Feminismus als ihren großen Feind auserkoren. Es gab schon immer Konservative. Es gab schon immer Leute, die den Feminismus abgelehnt haben und so weiter und so fort.
Yeah.
Aber das war dann halt sozusagen so eins unter Ganzen. Aber halt Leute, die sich halt unter einer ideologischen Agenda zusammenfinden, den Feminismus zu bekämpfen. Das ist neu.
Naja. Also, ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass das neu, also glaube ich tatsächlich nicht, dass das neu ist, sondern ich glaube, es ist einfach, das mag jetzt vielleicht in Bezug auf Feminismus, wobei ich selbst da der Meinung wäre, dass das einfach, dass wir einfach die falschen Beispiele sehen oder dass wir die Beispiele nicht sehen. Aber der KKK hat schon, hat auch ohne Netz ganz gut geschafft, sich trotzdem zu organisieren und sowas. Also das sind, ich glaube, du hast einfach die jeweiligen Konflikte der Zeit, die so ausgetragen werden. Und mit den Medien ihrer Zeit. Und das einer der Konflikte unserer Zeit ist halt der Feminismus. Und der wird dann halt mit den Medien unserer Zeit, dem Internet, ausgetragen. Bist du noch da?
Ja, ich bin noch
da. Ah, okay, gut. Weil eben gerade klang
ja, ja, klar, natürlich. Also, aber was auf jeden Fall.
Und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht.
Dann hast du halt solche lustigen Dinge wie Swatting, ne?
Ja, also.
Kennst du Swatting?
Ja, das ist natürlich.
Unglaublich, oder?
Also das ist dieses Phänomen, dass man quasi die überzogene amerikanische, dass man halt jemand ein relativ einfach ein SWAT-Team auf den Hals hetzen kann, indem man sagt, oh Gott, da hat jemand gerade angekündigt, seine Frau umzubringen oder sowas, und dann steht ja hier wohl relativ 1-fix-3 die komplett über militärisch überzüchtete Polizei vor der Tür und macht dir mal sehr, sehr viele Probleme.
Springt durch deine Fenster.
Aber das ist ja auch nur wieder ein Ausdruck eines ganz massiven Problems, was die hiesige Gesellschaft hat, also hier in Amerika, nämlich diese überzüchtete Polizei Gewalt und diese Unangreifbarkeit von allem, was die Polizei macht, sozusagen. Und das ist ja jetzt auch gerade.
Hast du diese Statistik mitgelegen? Irgendwie im März wurden in den USA, also jetzt vergangenen März, wurden in den USA mehr Leute von Polizisten erschossen als in England.
Ja.
Seit 1900.
Und zwar nicht ein paar mehr Leute, sondern sehr, sehr viel, viel mehr Leute innerhalb dieses kurzen Zeitraums. Ich krieg's tatsächlich im Alltag überhaupt nicht mit. Also ich habe hier noch nie mit der Polizei zu tun gehabt. Ich bin allerdings auch froh darüber, dass ich noch nie mit der Polizei zu tun hatte, muss ich auch sagen. Was man sieht, ist, dass die Highway Patrol, die haben halt so. Also es wird offensichtlich anders vorgegangen. Also ich habe neulich so ein Video gesehen, so ein YouTube-Video, wie sie irgendwie einen Flüchtigen in seinem Auto verfolgt haben, wie die Polizei das gemacht hat. Und wie du so richtig wie bei GTA oder sowas, wie halt der fährt weg und es hängt immer mehr Polizei an ihm dran und dann kriegst du mit, dass die Seitenstraßen schon abgesperrt sind und weiß der Teufel was und dann alles dazukommt. Und am Ende kriegen sie natürlich. Sie kriegen ihn, indem sie ihn von der Straße rammen, und man sieht das hier halt an den Polizeiautos, dass halt viele Polizeiautos so eine Rammer vorne dran haben. Ich glaube, das ist dann die Highway Patrol, die das hat. Also so quasi ein Schutz, damit sie Autos von der Straße rammen kann. Das ist schon, also hier passieren schon Dinge, die ich mir in Europa oder in Deutschland nur sehr, sehr schwer vorstellen kann. Also auch auf der anderen Seite. So Sachen wie zum Beispiel, neulich gab es das, ist jetzt gar nicht so irre lange her, das war hier in der Bay Area, da ist, haben ein paar Hip-Hopper, um ein Hip-Hop-Video zu drehen, haben die mal eben einen Highway blockiert und haben dann angefangen, so Donuts, also so im Kreis zu fahren, auf dem Highway, während sich vor ihnen langsam ein kilometerlanger Stau gebildet hat. Und als die Polizei dann kam, haben sie die Polizei mit Steinen beworfen. Ich habe auch gedacht, okay.
Blockupy. Blockupy done right.
Und ja, und die haben halt da irgendwie ein Hip-Hop-Video gedreht. Das war halt die Begründung, warum sie das da machen mussten. Und,
nö, das ist auch richtig.
Und das ist alles irgendwie. Also dieses Land ist schon auf. In vielen Punkten sehr, sehr anders, aber nichtsdestotrotz, ja, das Polizeisystem hier ist einfach sehr, sehr kaputt. Das muss man einfach, kriegt man jetzt auch an der aktuellen Diskussion über, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, diesen 50-Jährigen, der erschossen worden ist, wo ja der Polizist offensichtlich mal eben sehr, sehr beiläufig gefälschte Beweise ja, hinfallen lässt, so. um seinen Mord da besser dastehen zu lassen. Und auch da ist es wiederum.
War das eigentlich ein Mord aus Bequemlichkeit? Weil er keinen Bock hatte, hinterher zu rennen?
Ich habe das Video nicht geguckt, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich wollte es mir nicht antun. Ich habe auch so das Gefühl, dass, also ich glaube, man kann auch ohne das Video gesehen zu haben, hat man doch ein relativ gutes Bild. Und das Tragische daran ist ja, dass meine starke Vermutung ist, oder dass ich quasi keine Hoffnung habe, dass sich irgendwas dadurch ändern wird. Also wahrscheinlich wird, also selbst wenn dieser Polizist jetzt wegen Mordes verurteilt wird und dann entweder lebenslang im Knast landet oder auf einen elektrischen Stuhl geht oder weiß der Teufel was, selbst wenn sozusagen das krasseste Ergebnis wäre, dass also womit ja nicht mal klar zu rechnen ist, also es gibt ja genug Fälle, in denen trotz relativ beeindruckender Beweislage oder zumindest Indizienlage gesagt, nee, das war ein klarer Fall von Selbstverteidigung.
Ferguson ist ein schlechtes Beispiel, weil Ferguson war der Typ tatsächlich nicht unschuldig, hat jetzt das Gericht auch festgestellt.
Ja, das hat das Gericht festgestellt mit einer gefälschten Zeugenaussage von einer Person, die definitiv nicht vor Ort war. Zum Zeitpunkt.
Echt?
Ja.
Es waren jetzt mehrere Zeugenaussagen. Also
den Artikel, den ich gelesen habe,
der war von der New York Times auch. Also
ja, ja, und die Haupt, also das ist halt auch da, ist es, ich meine, es gab auch diesen Fall jetzt in New York, wo dieser Typ, dieser I can't breathe, wo halt zu sehen ist, wo auf Video ist, wie ein Polizist diesen Menschen, der sich nicht wehrt, der offensichtlich nicht bewaffnet ist, der offensichtlich keine Gefahr darstellt, er wirkt mit einem Würgegriff, der seit bei der New Yorker Polizei explizit seit Jahrzehnten verboten ist, weil die Leute dadurch sterben. Und das Gericht weigert sich auch nur ein Ermittlungsverfahren gegen ihn einzuleiten. Also das ist so klar, dass der unschuldig ist. Also das ist, wenn, also ich halte es nicht, ich halte es selbst mit dieser erdrückenden Beweislage nicht für ausgemacht, dass dieser Typ, dieser Polizist, nicht am Ende einen Freispruch kriegt. So, das ist das eine. Das zweite, selbst wenn das passiert, oder ich hoffe, dass, also, selbst wenn das passiert, dann kommt er halt in den Knast, dann ist es für diesen einen Polizisten die totale Scheiße. Aber ich glaube, an der Grundproblematik wird es überhaupt nichts ändern. Ich glaube, es wird überhaupt nichts daran ändern. Also ich meine, so ein Polizist, der ist ja vermutlich nicht, also der ist ja wahrscheinlich nicht vorher der freundlichste Mensch der Welt gewesen und das war das erste Mal, sondern gab ja schon mal Verfahren gegen ihn. Also der Typ ist ja schon mehrfach auffällig geworden und man hätte Dinge machen können. Man hätte ihn entweder suspendieren können oder man hätte ihn zu einem Psychologen schicken können oder man hätte diverse Dinge machen können. Aber offensichtlich ist das nicht passiert. Und diese berühmte, das war nur dieser eine, das war ein Einzelfall. Debatte ist natürlich total schwachsinnig, weil es ist ein systematisches Problem. Aber selbst von den Leuten, die sagen, das ist ein systematisches Problem, höre ich sehr, sehr oft. Im Wesentlichen hängt ihn höher, damit Gerechtigkeit herrscht. Aber damit bekämpfst du dieses Problem, also vielleicht kriegst du eine gewisse Abschreckungswirkung hin. Also ich glaube, das Einzige, was passieren wird, dass die Polizisten im Zweifelsfall beim nächsten Mal dafür sorgen, dass der Typ, der die Kamera hatte, auch erschossen wird. Also das ist das beste Auskommen, was ich mir vorstellen kann.
Hast du die This American Life beiden Folgen über Polizeialltag gehört?
Nee, habe ich leider nicht. Sollte ich mir unbedingt mal anhören.
Auf jeden Fall lohnt sich, weil es halt auch von verschiedenen Seiten das versucht zu beleuchten. Ja. Also auch aus dem Polizeialltag heraus, wie sich das sozusagen für Polizisten auch darstellt. Also sie sind durchaus sehr, sehr kritisch mit der amerikanischen Polizei und zeigen die Probleme. Aber lohnt sich auf jeden Fall, das Erkenntnis erweitern. Und ich muss es auch leider, wir werden es jetzt nicht mehr schaffen, die amerikanische Gesellschaft zu heilen, weil ich jetzt nicht
los muss. Müssen wir beim nächsten Mal machen. Oh Mann,
verschieben wir aufs nächste Mal.
Genau. Ich hätte auch noch ein schönes Thema gehabt, aber okay, wenn du keine Zeit mehr hast.
Okay, welches Thema denn?
Nicht los. Dieses Fruchtgetränk. Ich weiß nicht,
ob ja, das ja, ach so, ja, ist ja, okay, die Geschichte.
Was ich dazu nur sagen
wollte. Machen wir jetzt nicht.
Okay. Haben wir schon angeteasert. Du musst nur dringend. Na gut, alles klar. Dann. Nee,
ich bin schon viel zu spät. Oder?
Okay, dann kann man auch zu spät. Also. Ja, okay. Vielen Dank fürs Zuhören, unsere lieben Zuhörer.
Bis zum nächsten Mal.
Ich muss das anders formulieren. Wir haben das nämlich immer bisher falsch formuliert. Man muss das nämlich immer so formulieren. Vielen Dank euch fürs Flattern. Ihr flattert uns schon zahlreich. Flattert uns doch weiterhin. Und falls ihr an uns noch nicht flattert, dann flattert uns in Zukunft.
Flatter.
Nicht nur das, sondern auch dieses dazu sagen, es machen schon viele. Eure Freunde machen es auch schon. Eure Freunde flattern uns schon.
Die meisten unserer Hörer flattern uns ja übrigens.
Genau. Wollt ihr denn Teil dieser kleinen Minderheit sein, die uns etwa nicht flattert? Das ist immer das Wichtige bei diesen Sachen. Nicht so sagen, bitte flattert uns, sondern halt so, hey, es sind schon total viele. Und wenn du nicht dabei bist, dann bist du echt der Letzte. Also nicht der Letzte.
Du
noch nicht geflattert du hast, legt jetzt
hast noch nicht geflattert, oder? Uns.
Genau. Vielen Dank fürs Flattern.
Wir haben es gemerkt.
Langsam wäre ich zum Amerikaner, oder?
Genau.
Okay. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein und ich werde jetzt gleich frühstücken.
Okay, guten Appetit. Tschüss.
Tschüss.